ist es nicht eins der tröstlichsten Gefühle, die es gibt, zu merken, ey, ich bin nicht alleine, da geht es jemandem anders auch so? Kann das nicht wahnsinnig viel auch Kraft geben und trösten halt so?
Ja, ich glaube auch.
Also
Also ich
wirklich
glaube
so, ey,
beides
ich bin
irgendwie.
nicht alleine,
Ja.
ja, und ich gehöre irgendwie dazu.
Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt sich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute freue ich mich, ja immer sehr auf meine Gäste, aber heute freue ich mich wirklich ganz besonders. Es gibt manchmal so Gesprächspartner, da denkt man Tage vorher schon, ey, da habe ich richtig Bock drauf, da freue ich mich. Und heute ist es wieder soweit, bei mir heute, und ich muss mal wieder auf meinen Zettel gucken, weil es war auch gar nicht so leicht, das alles zu greifen, was er alles macht. Er ist Musikproduzent, er ist Songwriter, er ist Sänger, er ist Komponist, er ist Poet, Geschichtenerzähler, er ist Podcaster vom Podcast Drei Fragen von Elvis. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Jan Löchel.
Oh, ist das herrlich. Hallo Alex, das freut mich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Glaubst gar nicht, wie ich mich gefreut habe. Es ist ja so, ne, wenn man eingeladen wird in einen Podcast, den man selber richtig gut findet, den man immer hört, dann ist das natürlich zum einen eine große Freude, aber auch ein bisschen aufregend so, ne?
Dankeschön. Und ich bin auch leicht nervös und dann teilen wir die leichte Nervosität heute. Ich habe ja natürlich im Vorfeld ein bisschen recherchiert und du hast ja eine unglaubliche Vita im Musikbusiness und wir wollen heute ein bisschen über Projektionen ins Musikbusiness sprechen, was total spannend ist, was wir beide auch erleben durften. Ich glaube, ich werde im Laufe dieses Gesprächs, und ich glaube, wir lassen uns auch viel Zeit dafür, weil es wirklich viel zu beleuchten gibt. Ich glaube, ich werde ein paar alte Konservendosen aus meiner Vergangenheit öffnen, über die ich in der Heldenstunde noch nie gesprochen habe,
Oh, großartig.
weil ja tatsächlich Musik ein Teil meiner Vergangenheit ist, die ich aber weit hinten so in dieses Räumchen, wo die Besen und die Eimer stehen, da hinten habe ich das so ins Regal einsortiert.
Schönes Bild.
Und vielleicht ist da heute mal Zeit, auch dem ein bisschen Raum einzugeben. Aber meine Güte, du hast mit bekanntesten Leuten zusammen gearbeitet im Laufe deiner Jahre. Ich habe mir hier gute Platzierungen bei Eurovision Song Contests rausgeschrieben. Du hast mehrere Platin und Gold und Silber, also alles, was man. Gibt's Silber? Gibt's das Gold und
Ich glaube,
Platin? Ich
Silber
kann.
gibt es noch in England, ja. In England gibt es, glaube ich, noch Silberschallplatten. Schallplatten auch. Also ich finde, bei Gold und Platin, da muss man, das ist eine goldene Schallplatte, finde ich. Also es ging ja dann, irgendwann hieß es ja nur noch Award, aber Award kann ja alles sein. Ich
Ja,
finde, so eine
das kann alles
Schallplatte,
sein.
für
Schallplatten,
uns
da
Kinder
weiß
der
man.
80er, 90er, da sieht man einfach diesen Bilderrahmen, das haben wir immer in so irgendwelchen Dokumentationen, ne, wo dann hinter den großen Produzenten und Künstlerinnen und Künstlern dann immer die Bilderrahmen hingen, damit sind wir doch groß geworden. Nee, insofern, ja, da waren so ein paar Sachen dabei. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wo sie sind, weil ich sie nicht mehr aufgehängt habe, nach halt beim letzten Umzug vor 6 Jahren. Aber es sind noch welche da, ja.
Ja, wer hat als kleiner Junge nicht davon geträumt, sowas mal an seiner Wand hängen zu haben? Unglaublich. Ja.
Das stimmt, absolut. Und ich habe letztens auch noch ein Bild von meinem alten Studio gesehen, wo wir, das habe ich mir geteilt mit Freunden von den H-Blocks, die dann auch dort ihre goldenen Schallplatten aufgehangen haben. Und wenn man so diesen Flur lang ging, da war das ein typischer, ja, so ein typischer Studioflur, und da hingen halt diese Bilderrahmen. Und das ist schon, also sagen wir so, ich heule dem jetzt nicht hinterher, so, seit wir das Studio mussten wir da auflösen, weil das ist mittlerweile abgerissen worden im Hafen von Münster. Es gibt's nicht mehr, das Haus. Aber es ist eine schöne Erinnerung auf jeden Fall.
Ja, das muss doch ein tolles Gefühl sein. Du hast eben schon gesagt, H-Blocks, mit denen verbindet dich ganz, ganz viel. Ihr habt ganz
Ja.
viel zusammen gemacht. Ich habe hier aber auch Namen wie Sascha, ich habe Söhne Mannheims, ich habe Christina Stürmer, ich habe The Bossos hier stehen. Du hast Filmmusik produziert, ganz, ganz viel. Du bist bei so vielen Projekten so der Mann, der die Fäden von hinten zieht. Das finde ich auch ganz spannend.
Ja, also erst hat sich so ergeben und hinterher habe ich mich dann auch sehr wohl gefühlt eigentlich in dieser Position. Ja, ist ja kein Geheimnis. Wir sind beide Kinder der 70er, beziehungsweise 70ern geboren, in 80ern irgendwo ja so groß geworden, in 90ern kam dann so das Musikbusiness, wurde es sehr visuell, weil Musikfernsehen so in Deutschland ganz aktiv dazu kam. Und da gab es natürlich auch schon die Bestrebung mit 18, 17, 18, 19 irgendwie selber auf die große Bühne ins Fernsehen und Popstar zu werden, auf jeden Fall. Das möchte ich gar nicht leugnen. Habe aber irgendwann gemerkt, dass so diese Tätigkeit im Hintergrund sogar noch ein bisschen besser passt oder zu mir passt. Und dann waren es einfach, ja, in der Tat, viele Jahre im Hintergrund, wo ich für andere Künstlerinnen und Künstler geschrieben habe, produziert habe, und habe versucht, irgendwo immer relativ stilistisch mich so breit aufzustellen. Also gar nicht unbedingt nur aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern auch, weil ich gemerkt habe, dass ich sehr schnell in so einem Tunnel lande, wenn ich zu lange eine Sache mache. Und im Tunnel auch im Sinne von ich drohe dann so ein bisschen auszubrennen. Und dementsprechend habe ich relativ früh geschaut, so ein bisschen zwischen akustischer und elektronischer Musik und Auftragsarbeiten und kreativen Herzblutprojekten immer so ein bisschen versuchen, die Balance dazu zu halten. Nicht so einfach, aber ging irgendwie immer ganz gut.
Über das Thema Ausbrennen müssen wir auf jeden Fall auch noch sprechen, aber du hast ja auch gerade ein bisschen zurückgeblickt und es ist ja spannend, wenn man für sich entschließt, okay, ich will Musiker werden, du hast sogar das Wort Popstar schon gesagt und ich erinnere mich, ich wollte Hip-Hop-Star werden.
Warum? Ich habe es immer so ganz provokant rausgehauen, aber ich glaube, wir wissen, was wir meinen.
Ne? Ja, genau. Und das stellt sich doch, also da sind wir ja schon beim Thema Projektion. Was ging da in unseren Köpfen vor? Warum war das, und es gibt es ja heute auch noch, aber ich glaube, es hat sich geändert, es gibt nicht mehr den Popstar oder den Hip-Hop-Star oder den Superstar, wie es zu unserer Zeit ging. Da gab es halt einige herausragende Persönlichkeiten. Natürlich denke ich da an Michael Jackson zum Beispiel. Hat er dich auch beeinflusst mit seiner Musik?
Ich bin jetzt nicht erklärter Michael Jackson-Fan, dass ich dir jetzt die Alben sagen kann, wo ist welcher Song drauf. Aber natürlich, und es ist ganz lustig, dieser Name wäre auch bei mir der erste, den ich präsent hätte. So, obwohl, wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht an genau die Kassette in meinem Walkman erinnern, wo jetzt das ganze Album drauf war. Aber kommt man nicht dran vorbei. Vor allen Dingen im Rückblick in jeder Hinsicht eine unglaubliche Karriere und natürlich auch Lebensgeschichte so, ne?
Für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer übersetze ich gerade mal das Wort Kassette und Walkman.
Entschuldigung, ja, stimmt.
Also ein tragbares Bandspeichermedium, was man in einem tragbaren Musikplayer mit sich rumgetragen hat und mittels Bügelkopfhörer konsumierte. Wenn man zu sehr gewackelt hat beim Laufen, hat das Tape angefangen zu leiern. Und es gab's später, also Joggen war nix mit Walkman. Später wurden dann auch Sport-Walkmans erfunden, mit denen man dann auch joggen gehen kann. Ich selbst war mit so Dingern auch unterwegs in den Feldern und Wäldern in meiner Hand. Ja, und dann hat es nicht mehr geeiert beim Laufen.
Ja, ich erinnere mich. Ja, aber so war es natürlich, ne? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich eben diese Kassetten, du erzählst es gerade, Band, diese Plastikkisten mit Bandsalat-Gefahr, dass man die tatsächlich, dass ich dir quasi sagen konnte, so meine Lieblingskassette aus bestimmten Jahren, wie die aussah. Und die hat mich begleitet und hat auch, ich will jetzt nicht zu schnell auf das Thema Projektion jetzt schon wieder hinleiten, das machst du bestimmt gleich, aber ich kann zumindest da ein Lebensgefühl ableiten, was ich damals hatte, und das hatte mit Sicherheit auch damit zu tun, dass diese Musik, die ich da gehört habe, die ich mir selber aufgenommen habe oder die mir jemand geschenkt hat auf so einem Mixtape, dass die tatsächlich so Bilder hervorgerufen hat von Popstars, von so einem Lebensgefühl, von Klassenfahrt. was da halt alles so war.
Total.
Und unglaublich viele Bilder sind da präsent, ja.
Und man hatte für verschiedene Lebensabschnitte verschiedene Tapes, die einen begleitet haben. Und das ist ja auch eine Magie von Musik, dass wenn man heute so einen Track von damals plötzlich zufällig wieder hört, dass man dann in diese Zeit zurückkatapultiert wird. Und das ist ja auch fantastisch. Erinnerungen im Gehirn, die irgendwo tief hinten abgespeichert waren, plötzlich wieder präsent werden, nach vorne kommen, ausgelöst durch diese Klänge. Das ist doch auch pure Magie, oder?
Das ist pure Magie. Und das ist in der Tat auch etwas, was immer dann, wenn ich es wieder tue, ich merke, was ich vermisst habe. Weißt du, weil wir sind ja häufig so, dass man denkt, ja, ich habe die Sachen ja auch alle auf einer Festplatte. Oder das ist ähnlich wie mit Notizbüchern. Also ich bin jetzt nicht der erklärte Tagebuchschreiber, aber habe meine Notizbücher für bestimmte Jahre und ich klappe die auf und denke mir, das gibt's doch gar nicht. Weil wie sich Handschrift verändert hat. Mhm. Und wie dann sofort Stories. Ich weiß, wie ich in dem Urlaub dieses Notizbuch dabei hatte. Dann sehe ich Bilder aus dem Urlaub und ich erkenne sogar noch, ach, das war damals die Zeit, da hatte ich diesen Lieblingsstift. Könnte ich mal wieder ausprobieren. Hab ich irgendwie verlegt, ist nicht mehr da. Das ist bei Musik absolut natürlich ganz extrem so. Ja.
Es gab sogar, ich erinnere mich noch, wenn man verliebt war in der Zeit, dann war es ein durchaus großer Liebesbeweis, wenn man seiner Liebsten ein Mixtape produziert hat mit den vermeintlichen Liebesliedern der Angebeteten. Und da steckte viel, viel Arbeit drin. Also ich weiß noch, dass man früher im Radio, es gab ja dann Kassettenrekorder, und wenn das Lied dann im Radio lief, dann hat man schnell auf Record gedrückt. Da war dann noch die An- oder die Abmoderation Moderatorin mit drauf. Aber egal, Hauptsache man hatte das Lied. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, was das für eine Arbeit war, sowas zusammenzustellen aus dem Radio. Das kommt gerade so, ploppt so in mir auf.
Aber stell dir doch mal vor, allein dieses Bild zu sagen, könnte der nächste Song, also es sei denn, waren jetzt die Charts, wo man wusste, jetzt kommt gleich Michael Jackson mit Beat It oder Black or White oder was auch immer. Wenn man das aber nicht wusste, dann musste man ja quasi tippen, okay, es könnte jetzt, also es werden hier gerade in dieser Stunde die größten Hits der aktuellen Zeit so gespielt. Es könnte jetzt gleich der Song dabei sein. Du hattest den Finger da schon drauf und das setzt man in Verbindung oder in Vergleich zu der heutigen Zeit, wo alles on demand wenn ich bei mir mal schaue, eigentlich zu viel Auswahl da ist. Was für ein Wahnsinn, oder? Oder du hattest halt die Möglichkeit, dir das Album zu kaufen, weil dieses Album kostete mindestens 20 Mark und es war nicht mal eben so gemacht und ja, will ich haben, finde die Songs gut, zack, kaufe ich mir. Sondern das war dann mit Ausleihen und dann auf Kassette überspielen. Aber dieses Aufnehmen aus dem Radio, zu denken, das könnte es jetzt sein und dann dieses Erfolgserlebnis so, ey, der Song, jetzt spielen sie ihn wirklich. Und der Moderator hat ganz wenig nur reingequatscht. Ist das? Ich hab ihn.
Es war wie so ein Goldnugget. Ne? Es war wie Goldschürfen. Genau. Und entsprechend groß war die Freude. Ja, und du sagst es, ne? Heute bei der Allverfügbarkeit sämtlicher Songs, die man sich vorstellen kann, ist natürlich dieses Glücksgefühl nicht mehr vorhanden, weil es die ganze Zeit komplett erreichbar ist. Es hat natürlich Vorteile, dass man Genres wechseln kann und viel breiteren Zugang zu ganz viel Musik hat. Aber bei mir, ich kenne das, dieses Gefühl der Überforderung, gerade speziell bei Spotify. Ne? Spotify hat einen guten Algorithmus, schlägt dir sehr schnell sehr viel vor. Aber ich bewege mich da immer so in der gleichen Blase. Und ich weiß gar nicht, wie ich aus der Blase mal ausbrechen kann, um mal wieder so ein Goldnugget zu entdecken, wo ich was völlig Neues entdecke, weil es nicht von selbst den Weg zu mir findet, weil ich immer in dieser Algorithmusblase drin bin.
Ja,
das ist
absolut
echt spannend.
Und da ist es ja vor allen Dingen auch so, dass ich finde auch die Playlisten und auch das, was mir dann vorgeschlagen wird, ist meistens sehr stilsicher. Allerdings merke ich eben auch, dass die Musik, die ich da höre, die ich dann auch immer mal wieder höre, weil ich eine Playlist im Hintergrund abends mal so laufen lasse oder morgens so, dass ich gar nicht mehr weiß, welche Künstlerinnen und Künstler das sind. So dass ich dann einfach denke, ja, das Lied fand ich doch immer schon mal gut und es ist schon fast zu viel Arbeit, zu dem Device zu gehen und drauf zu schauen, wie heißt denn jetzt die Künstlerin oder der Künstler? So, und die Tatsache macht es halt auch so ein bisschen beliebig. Und ich habe gar nicht mehr so das Gefühl, dass eben auch, also für mich natürlich so ein bisschen als Musiker, das wirst du natürlich eben als Musiker auch kennen, wenn auch vielleicht im anderen Genre so ein bisschen das bei dir damals war. Aber ich habe natürlich mir auch immer Geschichten ausgemalt zu meinen Helden oder auch zu denen, die so neu kamen. Ich dachte, hey, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Und dann, genau, kam Musikfernsehen, da erfuhr man schon mehr. Wie sahen die aus? Wie kleideten sich? Was machten die? Waren die eher so? Waren die eher so? Dann gab es natürlich den ganzen Tag auf MTV die Interviewsendung. Da waren die da auch mal im Interview. Also man bekam schon ein bisschen mehr Info als jetzt rein über die Musikpresse, die man sich kaufen konnte. Aber obwohl heute alles verfügbar ist, theoretisch weiß ich ganz wenig über das, was ich da höre und über die Protagonisten und über die Geschichten und über die Charaktere dahinter. Und vielleicht ist es auch das manchmal so der Grund, warum es so ein bisschen versandet irgendwie auch für mich. Was sehr schade ist eigentlich.
Ja, absolut. Und ich hab gerade, während du erzählt hast, so überlegt, wie ging das denn bei mir überhaupt los, dass mal Spotlights auf Stars gerichtet wurden. Und ich glaube, das war bei uns damals auf jeden Fall die Bravo, ne?
Klar, genau.
Die Bravo mit Titelblättern, an was erinnere ich mich denn da? So New Kids on the Block als Boyband ja, genau. Zum Beispiel. Bei mir waren es dann später dann Hip-Hop-Stars, würde ich da, Hip-Hopper, was waren das Stars? Ja klar, so ein Ice Cube, so ein Ice-T, Two Life Crew, NWA fällt mir da ein, das ist so Zeug, was ich dann da gehört habe, Public Enemy ganz viel gehört. So gegen Mainstream. Meine ganzen Freunde haben immer Phil Collins und Genesis gehört, so Mainstream. Und ich wollte immer böse sein. Deswegen habe ich immer Hip-Hop gehört.
Aber sag mal, du hast doch selber deutschsprachig, ne?
Ich habe deutschsprachig geschrieben. Ja, ich habe deutschsprachig geschrieben, ja.
Und hast dann aber viel englischsprachig gehört? Und waren das so deine Einflüsse?
Ja, also ich habe viele Jahre amerikanischen Hip-Hop gehört. Und konnte mir gar nicht vorstellen, dass man auf Deutsch rappen konnte, weil Deutsch auch einfach total uncool war in meinen Ohren und in den Ohren der Generation damals. Und das hat sich tatsächlich dann auch für mich erst geändert mit den Fantastischen Vier. Wobei Klar. die da jetzt ja auch nicht der coolste Song war, heute rückblickend gesehen, aber es war halt zum ersten Mal Mainstream auf deutscher Sprache, es gab natürlich noch mehr Bands, die auf Deutsch gerappt haben zu der Zeit, aber ich kam überhaupt nicht auf die Idee. Also mir wäre die Idee gar nicht gekommen in Deutschen. Meine allerersten Texte waren tatsächlich Englisch gewesen, so gut wie das halt ging auf Englisch. Aber dann habe ich gedacht, wie geil, das geht ja tatsächlich auf Deutsch zu rappen. Das ist ja total der Hammer. Und so kam ich erst auf die Idee. Das muss so, wann war denn Fantastische Vier? 94, 95 oder noch früher?
Ich glaube, ein bisschen früher.
Ja, ein bisschen
also früher. Also so, ich glaube, die da war schon so 93, 92, 93 und dann ging es ja, dann war ja einmal die Schleuse auf und dann ging es ja unglaublich ab. Wobei, ich habe in den letzten Tagen, wo du es sagst, ich weiß noch genau, als Sie ist weg rauskam von Fanta 4 und man ja auch immer natürlich so ein bisschen, okay, das ist jetzt natürlich sehr kommerziell, ich war jetzt auch nicht so in dem Thema drin, aber die Nummer, auch so Michi Beck so als der Protagonist, der so richtig eine Geschichte erzählte und du hattest echt das Gefühl, der Typ sitzt jetzt wirklich verlassen, eigentlich so Popstar, alles ist, dein Leben muss doch tierisch sein, ist doch alles mega und der sitzt da jetzt und merkt, scheiße, ich hab's echt verbockt so und jetzt bin ich hier alleine und alle denken, mir muss es doch super gehen und ich könnte doch jetzt machen, was ich will ich aber gar nicht, denn die eine, sie ist weg. Und ich finde, diese Nummer hat immer was, so einen totalen also es finde ich ein absoluter Evergreen, schönes Wort. Wobei, was mir eben noch so einfiel, als du es erzähltest, deswegen kam ich auch so ein bisschen auf diese Englisch- und Deutschsprachige, dass man ja wahrscheinlich auch trotzdem als deutscher Hip-Hopper sich die amerikanischen Superstars, Hip-Hop-Superstars so ein bisschen nehmen konnte, weil man ja eigentlich außerhalb der Bravo oder der Juice und den sonstigen Pressegeschichten und Fanzines, die es da vielleicht gab, man wusste ja nichts über die. So, man war ja abhängig von diesen Sachen. Also hast ja jetzt nicht durch deren Story oder Insta-Feed scrollen können.
Richtig,
Und war das für dich zum Beispiel so, dass dass die greifbaren deutschen Stars weniger spannend waren dadurch als die amerikanischen? Kannst du das sagen?
Nee, würde ich nicht so sagen. Also ich fand die dann auch spannend. Also dann hat sich ja irgendwann so das Rödelheim-Hadran-Projekt dazugesellt. Und das war ja dann hier aus meinem Frankfurter Gebiet, Schwester S damals, Sabrina Settler. Habe ich bis zum Erbrechen gehört. Xaver Naidu kam dann mit dazu und so weiter. Das fand ich schon richtig fancy. Und damals wäre ich auch ausgeflippt, hätte ich die mal treffen können. Das wäre schon mega gewesen. Würde ich sagen, das hat sich dann eher verlagert aufs Deutsche hin und amerikanisch hat man dann noch so gehört und so, aber so die Szene beobachtet hat man dann eigentlich eher so in Deutschland, also so ging es mir. Ich hatte aber nie Kontakt zur Szene, von daher, ich hab immer so mein eigenes Ding vor mich hin geköchelt irgendwie und hatte wenig Touchpoints zur Szene damals gehabt, ohne dass das jetzt irgendwie so bewusst gewollt gewesen wäre, sondern hat sich irgendwie nie ergeben. Ich hatte keine Kontakte dahin und von daher waren die auch immer sehr, sehr, sehr weit weg in meiner Vorstellung.
Aber wenn man mal so schaut, weißt du, ich meine, heute so die Buzzwords, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, aber so also unter anderem dieses Self-Branding, also die Marke, den Markenaufbau, deine eigene Marke aufbauen, dein USP, also wirklich irgendwie klar sein in deiner Aussage. Wenn man sich mal anschaut, so ein Label wie 3P zum Beispiel, wie gut die das hingekriegt haben. Mhm. Du hattest ja das Gefühl, ohne dass du jetzt groß was wusstest, aber dann kam Schwester S, Sabrina Settler, Illmatic, Xavier, dann und diese ganzen Geschichten, das war ja so stringent und man hatte ja schon dann auch so das Gefühl, Alter, wenn man da mal Mäuschen spielen könnte und mal schauen, wie die im Studio und wie die das alles so planen und wie die zum Viva-Interview anrücken mit ihrer ganzen und so. und das ist ja schon was, das haben wir ja damals nicht sehen können.
Ja.
So, das hast du ja nur sehen können, indem mal vielleicht die Kamera beim Viva-Interview vielleicht schon ein bisschen vorher draufgegangen ist, wenn die aus dem Backstage rauskommen und das ist ja durchaus etwas, was unsere, unsere Fantasie sowieso, aber dann ja letztendlich auch so, dass das eigene kreative Schaffen schon auch ganz gut angetriggert hat, oder?
Total. Und das ist ja ein Paradebeispiel für das Thema Projektion, dass man dadurch, dass diese ganzen Informationen eigentlich nicht verfügbar sind, hast du dir ja selbst vorgestellt, wie das abläuft, wie cool das alles sein muss, wenn die sich im Studio treffen, wie unfassbar cool das sein muss, wenn die auf Tour gehen. Also ich meine, allein der Gedanke, du gehst, stell dir doch mal vor, also ich spinne mal meine ideale Welt von früher und teilweise ist es wahrscheinlich auch so gewesen und teilweise war es wahrscheinlich völlig anders, ne? Tourbus, du bist mit Leuten unterwegs, die so wie sich anfühlen wie deine Familie. Die sind den ganzen Tag um dich rum. Du bist nie alleine. Du fährst mit denen von Stadt zu Stadt. Dann hängst du da rum, hast Spaß. So, dann ist abends, dann machst du deinen Auftritt. Alle lieben dich, alle vergöttern dich, ja, alle schreien deinen Namen. Du bleibst aber in deiner Crew, ja, dann geht er anschließend noch an die Bar und sagt, wie cool es ist. Und dann geht man pennen und man fühlt sich wie der König von Deutschland. Das ist so meine Projektion da rein.
Ich glaube, das ist auch alles gar nicht so weit. Ich denke, das ist auch gar nicht so weit weg. Vor allen Dingen, ich glaube, wenn das so losgeht, wenn so Erfolg losgeht, dann ist das, glaube ich, genau so, bis dann eben auch da die Sollbruchstellen so kommen, die dann damit zu tun haben, dass der eine vielleicht ein bisschen anders projiziert als der andere. So, und dass man sich vielleicht auch, als man zusammen im Proberaum oder zum ersten Mal im Studio oder wo auch immer damit angefangen hat, zwar dachte, ey, wir wollen doch hier alle genau das Gleiche und das ist doch der Wahnsinn. Sollte das klappen? Wie geil ist das denn? Und dann spielen wir Barock am Ring irgendwie. Und du spielst vielleicht Barock am Ring und der eine ist völlig euphorisiert und sagt, das war ja der Wahnsinn. Vielleicht war der Auftritt nicht unbedingt um 20 Uhr oder um 22 Uhr, sondern um 15 Uhr. Es waren aber trotzdem schon 30.000 da, die gejubelt haben. Der Sänger sagt, das ist das Größte und das wollte ich immer. Und der Bassist sagt, nee, das wollte ich nie. Das habe ich gedacht, aber das bin ich gar nicht. Und du guckst dich an und denkst so, hä, spinnst du? Wir haben doch zusammen damals, weißt du nicht mehr und da so. Ja, aber ich kann es dir nicht sagen. Es ist nicht so. Ich fühle das nicht. Und das ist, glaube ich, was unglaublich Spannendes, was dann ja Karrieren eben begleitet und was eben Menschen im besten Fall zusammenschweißt, wenn es passt, oder aber eben auch in dieser, wie du gerade sagst, diesem Gefühl von besser geht's doch jetzt nicht, doch auch entzweien kann und beziehungsweise sich Wege trennen. Was vielleicht sogar manchmal besser ist, weil es ist einfach nicht für jeden das Ding. Mhm. So, und ich meine, du bist nicht seit 30 Jahren auf Hip-Hop-Bühnen unterwegs und ich bin's auch nicht. Also ich bin auch nicht irgendwie in die schillernde Welt da eingetaucht. Vielleicht sollte das eben auch so sein. Also und trotzdem denken wir gerne an all das zurück, so, ne?
Ja, aber also ich habe für mich rückblickend meinen persönlichen Frieden gefunden damit. Allerdings auch erst viel später. Ich habe unter der ganzen Musikstory damals, das endete im Jahr 1999, habe ich ganz schön dran zu knabbern gehabt, weil ich das so geliebt habe und weil ich das so intensiv betrieben habe. Ich meine, Nächte im Studio verbracht, vor mich hin produziert, mit sehr viel Freude. Das war auch alles, hat sich auch alles cool angefühlt und so weiter. Trotzdem kam es dann ja zum Punkt, wo ich für mich beschlossen habe, okay, ich lasse das jetzt alles sein, ich habe keinen Bock mehr drauf, verschiedene Sachen nicht geklappt und dann intern Streit gekriegt. Also auch so Sachen, wie wir sie gerade projiziert haben, sind bei mir auch passiert. Und das war mir zu viel am Ende des Tages. Und dann war ich sehr, sehr lange sehr unglücklich darüber und habe mir dann auch immer wieder diese Geschichte erzählt, ja, du wolltest es, du hast es nicht geschafft und bla bla bla. Heute mit viel Abstand muss ich sagen, ich glaube, ich wäre nicht gut zurechtgekommen im Musikbusiness. Ich bin nicht sehr tief eingedrungen ins Musikbusiness, aber tief genug, um für mich festzustellen, dass da auch sehr viele, ich nenne es mal schillernde Gestalten sich bewegen, mit denen ich, glaube ich, Schwierigkeiten gehabt hätte mit der Attitude, mit der Einstellung dem Leben gegenüber und so weiter. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich wäre zu weich gewesen für dieses Haifischbecken Musik. Das heißt nicht, dass da auch tolle Leute sind, aber es sind auch echt komische Gestalten teilweise dabei. Und wenn du da unter die Räder kommst, und das ist das eine, und das andere ist so, wenn du wirklich Erfolg im klassischen Sinne hast, also dass du jetzt plötzlich bekannt wärst, ich weiß nicht, ob ich damit klargekommen wäre. Also ich weiß nicht, ob ich dann da auch, also das hast du ja bei vielen, wo sich dann auch so ein Rädchen auf einmal dreht, die dann überschnappen, ne, die den Boden unter den Füßen verlieren, gerade wo es von 0 auf 100 sehr, sehr schnell geht und nicht so ein...
Verständlicherweise, muss ich immer wieder sagen. Ja, also das ist, genau. Ja. Mhm.
Und ich glaube, ich wäre ein Typ damals, wäre ich ein Typ gewesen, wo das hätte auch gut passieren können. Und dann, und so habe ich rückblickend gedacht für mich, also ich habe meinen Frieden damit geschlossen, wo ich gedacht habe, ich glaube, mir ist da einfach viel erspart gewesen, für was ich nicht vorbereitet gewesen wäre. Ja. Und ich bin dankbar dafür, dass ich dann eine andere Richtung eingeschlagen habe. Mhm.
Ich glaube, ja, Vorbereitung ist ein ganz, ganz interessanter Begriff, weil ich glaube, so richtig vorbereiten kann man sich nicht, aber man kann, glaube ich, durch das, was du als Mensch und vielleicht auch durch die Prägung und auch so ein bisschen durch die Erziehung und dann auch durch ein Umfeld, was du da mitbringst und was dir vielleicht auch gegeben ist, kannst du verschiedene Sachen einfach abpuffern. Und ich glaube, je schneller der Erfolg geht, desto unkalkulierbarer ist das einfach. Und da kannst du noch so, also es gibt eben auch die Leute, die sagen, okay, ich bin unter die Räder gekommen, obwohl ich Yoga und das gesamte Programm wirklich in mein Leben integriert habe. Da kann ich einfach nur sagen, gut, dass ich das integriert habe, weil sonst wäre es noch schlimmer gewesen. Aber ich bin trotzdem einfach mal einmal weggeflogen, weil mir einfach, weil es zu schnell ging. So. Mhm. Und ich weiß noch aus einer Zeit, als ich so sehr am Struggeln war und so den ersten Erfolgen eben auch als Songwriter und Produzent hinterherlief, oder halt sehr wollte, einfach wirklich mal was haben, so wo man auch mal sagen kann, das habe ich gemacht und jetzt fragt mich nicht immer alle, ob ich davon leben kann. Ja, seht ihr doch, ist doch, habe ich doch, ich habe doch was geschafft jetzt hier. So, in der Zeit habe ich sehr, sehr wenig Verständnis so dafür gehabt, wenn ich Interview las von den vermeintlich erfolgreichen Popstars und Musikerinnen und Musiker, die dann sagten, ja, mir geht's manchmal auch nicht so gut und dann ist das und das auch gar nicht so einfach. Da habe ich damals schnell mal gesagt so, ja, ihr habt ja Sorgen, ihr habt doch Erfolg, es läuft doch alles, ihr habt Geld, Freunde, Fame und so. Ihr müsst euch doch um nichts Sorgen machen. Und das ist eine Sache, boah, da bin ich so froh, dass ich irgendwann eben auch Blicke, zum einen durch Freundschaften in dem Business, wo ich Leute einfach nur begleitet habe oder eben selber aktiv so ein bisschen mitgearbeitet habe, dass ich da Einblicke bekommen konnte, um wirklich mal zu sagen, nee, das ist wirklich etwas, was wir uns von außen ganz anders vorstellen. Und das muss nicht jeder verstehen, aber es ist, glaube ich, wichtig, bevor man sich so oder bevor man das so richtig rausposaunt, wie ich es vielleicht damals gemacht habe, dass man sich echt mal, dass man einen Blick tiefer wagt, wenn man die Gelegenheit hat. Und das bin ich sehr dankbar, dass ich das irgendwann auch machen konnte.
Aber das wird einem ja auch nicht in die Wiege gelegt, ne? Und das lernen wir ja auch nicht in der Schule, im Kindergarten oder sonst irgendwo. Das lernen wir nicht in der Ausbildung. Das lehrt uns das Leben und entweder machen wir die Türen dafür auf oder bei manchen bleibt auch die Türe für immer verschlossen. Und interessanterweise habe ich mir genau die gleiche Frage, wenn ich so einen Robbie Williams zum Beispiel, ne? Mit dem habe ich übrigens mal, sagt mein damaliger Musikproduzent, ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, dass ich mit dem zusammen bei Giga gespielt habe. Ich hatte einen Fernsehauftritt bei Giga damals.
Da war ich auch mal.
Ja. Warst du auch mal gewesen?
Ja, war ich auch mal, ja.
Also es war für mich ein ganz, ganz toller Tag, der Tag dort. Mit Spielen hast du auch gezockt an der Konsole und so weiter, habe ich auch gemacht. Ja. Und da war angeblich auch am gleichen Tag Robbie Williams gewesen, wo ich mich null dran erinnern kann.
Krass.
Ja, habe ich irgendwie vergessen. Aber was wollte ich? Achso, Robbie Williams war das Stichwort. Mhm. Kommt einem so viel gleich in den Kopf rein. Unfassbar. Der ist ja auch so eine typische Figur, unendlich erfolgreich und unendlich depressiv. Und sehr oft sehr unglücklich. Ich glaube, mittlerweile hat er sich ein bisschen gefangen. Ich weiß nicht, bin ich auf dem aktuellen Stand.
Ich habe es nicht mehr so verfolgt, ehrlich gesagt. Und da muss ja wirklich auch heutzutage schon ein bisschen tiefer reingehen, um durch die, was ist da jetzt Illusion in dem, was er so preisgibt und was ist da. Ich habe auch ein paar Bücher von ihm gelesen, die ich immer sehr auch Robbie Williams ist zum Beispiel einer, ist auch total spannend, dass du den jetzt wieder nennst, weil den habe ich hier auch auf meinem Zettel. Mhm. Als ich den nämlich das erste Mal gesehen habe auf der Popcom, war das für mich so ein Gefühl von, das gibt's ja gar nicht, den gibt's ja wirklich. Mhm. Der stand so neben mir, also im Stand von einer, und ich habe halt, in den habe ich rein projiziert, okay, das ist jetzt wirklich der größte Popstar der Welt. Auf eine Art, was das Schillernde angeht, das war die Zeit, Ausstieg bei Take That. Fame. Er wirkte, und da erzählte, die Bravo und sonstige Presse erzählte natürlich auch eher von den Eskapaden als von seinen musikalischen Geschichten. Und das war wahrscheinlich auch so. Aber das dieses Schillernde und diese Ausstrahlung, da steht einer im Raum und hat das Gefühl, hier ist weniger Sauerstoff auf einmal im Raum. Mhm. Das hatte ich bei dem total. Das habe ich übrigens auch, und das hoffe ich, darf das hier so sagen, als ich Sascha zum ersten Mal traf, hatte ich das Gefühl auch. Da habe ich immer gesagt, so, ey, das ist ein bisschen wie bei Robbie Williams. Sascha, falls du es hören solltest, nicht falsch verstehen. Aber das war wirklich so dieses ganz, ganz Schillernde, dieses ganz Exponierte, diese Ausstrahlung, diese Aura, das war da sehr nah dran. Und das hat mich zum Beispiel immer sehr, sehr fasziniert. Also das habe ich mir unglaublich gerne angeguckt und habe das total aufgesogen.
Aber in einer positiven Art und Weise, oder?
Absolut. Ja. Also schon so, dass ich dachte, ach Mensch, hätte ich gerne auch ein bisschen was von. Ja. Also, weißt du, wenn wir noch davon reden, dass ich damals eben auch mal eine Frontmann-Karriere machen wollte, dann habe ich das bei mir selber nicht gesehen. Das Besondere eben. Ich habe das sehr davon abhängig gemacht. Da kommt jemand rein und auf einmal ist alles anders und du kannst es nicht erklären. Mein Freund Henning Wieland, Sänger von den H-Blocks, hat das auch. Das hatte der aber auch schon zu Schulzeiten. Wenn der mit 15 zum Bäcker reinkam, war das anders. Als der bestellte auch Brötchen anders als die anderen.
Wie bestellte der denn Brötchen?
Das weiß ich nicht, das wirkte anders. Das wirkte einfach, das war immer schon so, ohne dass es aufgesetzt war. Dass er jetzt, ich komme hier rein, ich ziehe jetzt hier eine Show ab oder sowas.
Dreimal Urkorn. Sternbrötchen, sofort.
Nein, der hatte einfach, man hatte das Gefühl, dass man sich umdrehen musste, wenn er die Tür aufmachte.
Interessant.
So, und im wirklich im reinsten, positivsten Sinne, damals konnte ich das so sagen, ohne die Vergleiche zu haben, weil ich, wie gesagt, nicht ein Feed durchscrollen konnte, wie ja. machen das die anderen, sondern ich musste es wirklich relativ, in der Tat ist es etwas, was ich dann auch, um wieder zum Thema Projektion nochmal ein bisschen zu kommen, was ich dann tatsächlich auch, wenn es um internationale Leute, das musste nicht nur Musik sein, das konnte auch Schauspiel sein. Ich finde auch Buchautoren haben was ganz, für mich was ganz Schillerndes. So. Mhm. Also, dass jemand da so sitzt irgendwie in der Toskana und sein Buch schreibt und hadert und dann ist es doch irgendwann fertig und dann ist es ein Hit oder eben nicht. So. Und das hat eine große Romantik auch für mich. Und so habe ich häufig gedacht, so wie sind die wohl? Mhm. Und man will ja dann auch nicht zu neugierig wirken, gerade wenn man dann solche Leute mal kennt oder trifft und vielleicht jemanden kennt, der die kennt und dann sitzt man auf einmal beim Abendessen zusammen und dann ist da, dann möchtest du ja auch nicht die ganze Zeit rübergucken und sagen.
Man ist so wissbegierig, ne?
Aber man möchte am liebsten mal fragen, so wie war denn das damals? Ich hab damals euer Album, das habe ich total gefeiert. Du, da wollte ich dich immer schon mal fragen. Ja. Da denkt man natürlich auch nicht, boah, jetzt hinterher, entweder er findet das total gut.
Oder er ist genervt.
So. Und ist furchtbar genervt. Und das ist etwas, was bei mir aber ganz viel so Euphorie immer auch hervorgerufen hat. Und ich erinnere mich da, ich musste mich da, wie gesagt, immer so ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht zu viel frage, wenn es dazu kam. Aber ich habe es sehr genossen. Eben alles die Zeit, wo man diese Infos eben nicht. Mhm. Weil nicht jeder einen Blog hatte oder eben ne auf vier Social Media Plattformen das sowieso jeden Tag von sich preisgibt. Ohne jetzt wieder wie die alten Männer erzählen von früher zu klingen, es ist natürlich schön, sich da mal mit dir drüber austauschen zu können.
Ja, und aber der Punkt ist doch, je weniger Infos man hat, desto mehr kann man hier projizieren. Und ich habe mir jetzt die Frage gestellt, wenn du zum Beispiel bei deinem Kumpel von H-Blocks diese Projektion hast, haben die anderen Menschen in diesem Bäckerladen dieses Gefühl auch gehabt? Hatte er eine besondere Aura oder ist das was Individuelles, was passiert? Und dann aber durch Medien, durch Bravo-Starschnitt, durch Home-Stories, durch Interviews, die Fantasie der Leute noch befeuert wird.
Ja, das ist eine spannende Frage. Also, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich da schon immer so relativ mainstreamig gedacht habe tatsächlich. Mich hat schon fasziniert, wenn ich das jetzt denke, ist das dann auch vielleicht so ein bisschen allgemeingültig. Vielleicht hat es eben auch damit zu tun, dass ich eben relativ früh versucht habe, für mich zu definieren, was macht jetzt, ich benutze das Wort jetzt wieder, was macht einen Popstar aus, männlich oder weiblich? Was ist da anders? Singen können viele ganz toll, Gitarre spielen auch, tolle Songs auch, aber was macht denn diesen Unterschied? Und da habe ich wahrscheinlich auch schon so ein bisschen gedacht, was ruft da auch so eine Allgemeingültigkeit hervor? Und deswegen glaube ich schon, dass ich da immer drauf geguckt habe so ein bisschen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, auch immer noch gucke. Also es ist auch egal, ob ich mir einen TED-Talk angucke, ich glaube einfach zu sehen, nach 30 Jahren auch im Studio und arbeiten mit Kreativen und häufig auch mal als derjenige, der auch mal sagen muss, nee, so machen wir es jetzt nicht, weil ich habe hier die Verantwortung für das Ganze als Produzent vielleicht, ich muss das jetzt irgendwie wuppen, sonst kriege ich einen drüber. Einfach zu sagen, so, ich stehe jetzt für gerade, ich treffe jetzt die Entscheidung, dass nach dieser Tätigkeit ich sehr auch danach schaue, es ist immer hart, sich anzumaßen, zu sagen, das ist authentisch. Aber jetzt sage ich einfach mal nur, wie es bei mir ankommt. Kommt es bei mir als wirklich authentisch an? Kommt es als Bedürfnis eines desjenigen oder derjenigen an, die da gerade auf der Bühne steht, als Speakerin oder Speaker, als Coach, Trainer, wie auch immer. Das hat sich bis heute so ein bisschen durchgezogen. Und ist wahrscheinlich auch okay, weil es mit meinem Beruf zu tun hat.
Mhm. Mhm. Ich hatte mal mein größtes Aha-Erlebnis hatte ich mit Hugh Jackman gehabt. Ich habe ja jahrelang bei ZDF Wetten, dass hinter den Kulissen gearbeitet und habe Megastars gesehen, aus nächster Nähe und aus Entfernung. Und bei Hugh Jackman war es wirklich so, da ging die Tür auf, er ist ja sehr groß und der kam rein und der hatte ein Strahlen auf dem Gesicht. Ich habe es in einer anderen Heldenstundenfolge auch schon mal erzählt. Und alle, also ich hatte, aber das ist ja auch wieder Projektion, ne? Ich hatte das Gefühl, dass genau wie ich alle in diesem Raum sich zu ihm hinwandten und so, oh, krass, was der gerade ausstrahlt. Und das war phänomenal. Und das war pure Freundlichkeit bei dem. Also es war pur, also du hast dem ins Gesicht geguckt.
Das geht auch.
Und hast gedacht, der freut sich gerade, dass er uns alle sieht. Also so kam das rüber. Das war ein faszinierender Moment.
Und ich glaube auch, dass das sein kann.
Ich glaube auch.
Weil am Ende des Tages, woraus ziehst du deine Kraft, wenn du 250 Tage im Jahr nicht zu Hause bist, ein großer Star bist und diese Sachen machst, ja, ist ja schön, Wetten, dass größte Show Europas, ist wunderbar, aber ich könnte jetzt auch mit meiner Frau und meinen Kids zu Hause in den Hollywood Hills sitzen oder wo auch immer, genau, und am Kamin sitzen, so. Woraus ziehst du dann diese Kraft? Ich glaube, das kann wirklich sein, dass du dann auch jemand bist. Und das ist dann ja auch so ein Geben und Nehmen, der das wirklich aufnimmt und sagt, ach Mensch, ich glaube, die freuen sich, dass ich hier bin. Mhm. Und ich freue mich auch, weil was gibt's jetzt eigentlich da jetzt? Ich habe mich dafür entschieden, hier zu sein. Jetzt freue ich mich doch mal. Und jetzt freuen wir uns alle zusammen. Mhm. Und ich glaube, das kann eine richtige Natürlichkeit entstehen.
Total. Also da hattest du wirklich das Gefühl, das ist gemeint, wie es ausgesehen hat. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch authentisch in dem Moment. Und das spürt man. Und dann frage ich mich halt, wäre das nicht Hugh Jackman, der Schauspieler, der Musicalstar, sondern wäre das ein Bühnenmitarbeiter, der keinerlei Star-Status hat und der macht die Tür auf und strahlt. Wäre das die gleiche Wirkung? Oder wird es durch das Star-Sein dann nach oben projiziert? Und das kann man ja jetzt nicht beantworten, weil man müsste einen A-B-Vergleich machen. Aber irgendwo spielt das Star-Sein da das
total
besonders.
Ja, aber da bin ich wieder so ein bisschen bei meinem Freund Henning, der ja damals nicht unbedingt in unserem Vorort ein Star war, der aber trotzdem, man das trotzdem das Gefühl hat, boah, mit dem möchte man irgendwie gerne abhängen. Mhm. Oder dem möchte man gern dabei beobachten, wie der so Brötchen bestellt, weil das ist irgendwie cool. Mhm. Kann ich nicht erklären. Ich glaube, es gibt da zwei. Ich weiß halt nicht, ob du als Hugh Jackman 365 Tage im Jahr auf völlig natürliche Art und Weise das sein kannst oder ob es nicht auch mal Tage gibt, wo du sagst, okay, ich kenne jetzt auch den Werkzeugkoffer. Ich mache mich ein bisschen gerade, ich öffne mich für den Raum und dann wird mir da auch noch mehr entgegenspringen. Und dann baut mich das ein bisschen auf oder ich entspreche vielleicht eben auch einem Bild, weil ich weiß halt, mit welcher Körpersprache ich das jetzt auch so ein bisschen erzeugen kann. Mhm. Ich glaube, das gibt's auch, weil das brauchst du einfach. Du brauchst, glaube ich, diesen Werkzeugkoffer an Tagen, wo du Kopfschmerzen, schlechte Laune und Jetlag oder was auch immer hast. Ja. Und ich glaube, das kann sich auch verselbstständigen. Das musst du hinterher dir gar nicht mehr sagen, wenn du die Tür aufmachst, sondern es ist dann einfach so auch in nicht so prickelnden Momenten. Aber es hat natürlich schon was damit zu tun, dass du auf der anderen Seite eben sehr bei dir bist. Und wenn eben du Hugh Jackman, der Hollywood-Star bist, dann ist es bei dir sein, in dem Moment halt hat es ein paar andere äußere, gibt es da so ein paar Parameter, die ja einfach auch beruflich in dem Moment damit reinspielen. Und wenn du nicht dich gegen die nicht wärst und sagst, ja, ich bin eigentlich ganz anders, ich habe jetzt gar keinen Bock auf euch alle und so. Und vielleicht eben auch merkst, ey, das, ich kann das ganz gut hier, ich muss mich nicht verstellen, dann kann es, glaube ich, richtig viel Spaß machen. Aber dann sind wir auf der anderen Seite eben wieder auch, wenn das nicht so ist, und du merkst, boah, ich muss jedes Mal echt kämpfen. Weil ich bin eigentlich nicht so ein extrovertierter Typ so. Dann kann das halt auch echt schmerzhaft werden.
Ich habe mir
in und die hast du bestimmt auch bei Wetten, dass erlebt, oder? Auch so andere, die so ein bisschen in sich gekehrter waren? So?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja, ruhigere, ne? Es gibt extrovertierte, es gibt extrem freundliche. Und es gab auch, und das waren vor allen Dingen dann Newcomer, also wo es sehr, sehr schnell ging mit dem Erfolg, wo du so das Gefühl hast, oh, da sind aber einige Schräubchen locker. Also ich habe echt viel erlebt hinter den Kulissen. Ich habe auch Dramen teilweise miterlebt, unfreiwillig. Wenn da Musicals zu Gast waren, dann ist ja dann da auch immer die ganze Entourage mit. Dann gab es da manchmal untereinander irgendwelche Diskussionen. Und das ist ja, du musst dir das vorstellen, das ist ja wie so ein Messebau. Das heißt, da sind ja nur Wände gezogen in diesen Hallen hinten dran. Da sind ja keine Decken. Das heißt, du hörst ja alles, was hinten dran passiert. Also wenn einer 50 Meter weiter schreit, weil er gerade verzweifelt Schluss gemacht hat oder sowas mit seiner Partnerin, mit seinem Partner, whatever, dann kriegst du das mit. Ich habe zwar immer Kopfhörer aufgehabt, aber trotzdem machen wir dann mal, was ist da los? Was ist da los? Da schreit doch irgendeiner. Also es waren echt teilweise skurrile Szenen dabei, die mir halt auch so einen Einblick, also einen einmaligen Einblick gegeben haben, den man normalerweise ja nicht so kriegt in diese Welt. Und das war natürlich auch super spannend. Aber warum, das ist vielleicht die nächste Frage, und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, wieso ist diese Branche eigentlich etwas Besonderes? Wieso ist man als Musiker, als Schauspieler, als Tänzer, Autor, hast du gesagt, warum ist diese Branche eigentlich was Besonderes? Warum feiert sie sich selbst? Und warum werden in großen Shows große Preise vergeben für das beste Werk, für dieses, für jenes? Das ist ja ein sich selbst unterstützender Mechanismus. Man feiert die Besonderheit des Besonderen sozusagen. Und warum ist warum ist die Heizungsmonteurbranche nicht so gehypt? Also jetzt mal wirklich, am Ende macht ja jeder seinen Beruf und jeder steckt Zeit, Leidenschaft, mehr oder weniger in das, was er tut. Und warum ist diese Branche etwas Besonderes, wo wir drauf hinschauen, wo ich mal unbedingt rein wollte, wo du bis heute arbeitest, wo viele, viele Leute nach wie vor davon träumen, dort Fuß zu fassen? Was ich jetzt noch sagen wollte, kommt als nächste Frage dann.
Ja, ist super spannend. Ich habe gerade einen Gedanken. Ist es vielleicht so, dass diese Unsicherheit, die einfach am Anfang einer Karriere oder eines Entstehungsprozesses steht, also sprich so, aha, du willst also jetzt große, weltberühmte Sängerin werden. Na, jetzt erzähl mir mal, wie du das machen willst. Also weißt du, so wirst du ja erstmal angeguckt. Das weiße Blatt Papier, so als Mensch und natürlich dann auch, was vielleicht dein Werk angeht, so dein erster Song. Wie geht denn das los eigentlich? Ich finde, das ist von einer großen Wackeligkeit, von einer großen Fragilität und Unsicherheit geprägt. So, und wenn man dann es vermeintlich schafft, dann habe ich das Gefühl, dass da zum einen bei einem selber nicht zunächst vielleicht eine Erleichterung, dann eine Euphorie, dann vielleicht auch ein Esprit entsteht, so, wo man denkt, wow, das ist jetzt besonders. Wo die Leute auch denken, Mensch, das ist ja wirklich, also die oder derjenige hat hart dafür gearbeitet oder ist unglaublich talentiert oder sieht aber auch wirklich toll aus oder so. Und dann kommst du diese Bewunderung für das scheinbar Unmögliche geschafft zu haben. Was man sich selber für sich gar nicht so vorstellen kann. Ist aber genauso wie in der 90. Minute im Champions League Finale sich den Ball zu nehmen, sagen, ich schieße den Elfer jetzt. Auf der Gegentribüne sitzen 35.000 Leute, die dich auspfeifen und du sagst, gib Ball her, komm, mach den da rein. Dann schießt du den da rein und dann hast du das scheinbar Unmögliche geschafft. Wo alle gesagt, das macht er, der haut ihn drüber. Und ich wiederum habe mir gerade überlegt, als du sagtest, der Handwerker, der, ich habe zum Beispiel so ein altes Auto, da ist immer was dran. Und dann habe ich manchmal so einen ADAC-Mann, weil der wieder nicht anspringt. Und dann sucht der nach Lösungen, obwohl man eigentlich sagen müsste, Alter, jetzt bring den Wagen einfach mal, der taucht nichts mehr. Und der sucht nach einer Lösung und guckt mal so ein bisschen und na, vielleicht, warte, ich probiere noch mal was. Ich bewundere diesen Typen in dem Moment dermaßen und denke mir, ach komm, bleib noch eine Stunde hier. Was kann ich tun? Willst du noch einen Kaffee? Also ich glaube, sich mit Dingen zu beschäftigen und wenn wir merken, da ist jemand, der geht da voll rein, mit aller Emotion, mit aller Zerbrechlichkeit und auch mit dem Risiko, dass alle hinterher sagen, na siehste, wusste ich's doch, hast nicht hingekriegt, ne? Dass das bei uns, ja, so eine, ja, das ist irgendwo auch eine Heldenreise natürlich, aber dass das auch in der ganz breiten Masse was Schillerndes ausmacht. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Total.
Oder habe ich mich zu schwulstig ausgedrückt?
Nee. Du hast doch gesagt, etwas Besonderes zum einen und zum anderen das Thema Bewunderung. Ja? Und ich würde lügen, wenn ich damals in den 90ern nicht diesen Wunsch und dieses Verlangen danach gehabt hätte, auch bewundert zu werden für die Arbeit, die ich da mache. Also das wäre glatt gelogen, wenn ich heute sagen würde, es ist mir unangenehm, das jetzt zuzugeben, aber in der Zeit damals, wenn ich dann, ich habe zum Beispiel so Sachen gehabt, wo ich dann samstags und sonntags von morgens bis spät in die Nacht im Studio gearbeitet habe. Und dann hatte ich so Gedanken wie, ey, das ist egal. Erstens mal macht es gerade Bock. Und zweitens mal diese Zeit, die holst du dir wieder zurück, wenn du auf der Bühne stehst und bewundert wirst für die Musik, die du machst. Also solche Filme sind da in meinem Gehirn abgelaufen. Ja, und rückblickend, also aus der Sicht von heute, jetzt, also ich habe mich jetzt in den letzten Jahren natürlich auch viel mit Gedankenkonzepten, mit Emotionenkonzepten und sowas beschäftigt. Und ich krieg fast Gänsehaut, wenn ich jetzt so in diesem Gefühl zurückgehe, in diese Zeit damals, was man sich da alles erzählt hat. Warum wollen wir bewundert werden? Woher kommt dieser Wunsch, bewundert zu werden? Und woher kommt der Wunsch, etwas Besonderes machen zu wollen? Woher kommt es eigentlich?
Puh. Ich frage mich gerade, ob das aus einer Erfahrung heraus getriggert wird. Also beispielsweise, du merkst, wow, das kann ich irgendwie ganz gut. Ich bin derjenige, der sich in einer Schülerband als einziger getraut hat zu singen und auf einmal hast du einen Auftritt vor 20 Leuten auf einer Geburtstagsparty und die gucken dich so ein bisschen anders an. Mhm. Dann so, hey, gar nicht schlecht, wollen es vielleicht nicht so zugeben, aber du merkst, da ist jetzt so ein bisschen was anders hier. Und dass du dann denkst so, warte mal ganz kurz, das will ich, ja, bitte, das möchte ich gerne. Wenn das noch einhergeht mit einer vermeintlichen Tätigkeit, einer Sache, die du tust, in der du völlig aufgehst. Und das kann eben aber auch eben Fußball spielen oder Theater AG oder, oh Gott, mit Holz bauen sein. Tanz. So, genau. Ich möchte jetzt nichts vergessen, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Wenn das damit einhergeht, glaube ich, dass da ein Schalter gedrückt wird. Der war schon so leicht angelegt. Ich hoffe, es ist nicht zu vermessen, wenn ich ganz kurz von mir erzähle.
Mhm. Ja, bitte, du bist ja.
Mit sechs oder sieben Jahren weiß ich, dass ich es genossen habe und gemerkt habe, dass wenn ich Weihnachtsgedichte im Altenheim aufgesagt habe, dass hinterher darüber gesprochen wurde. Also dieser eine da, das hat er ja toll gemacht. Und das war wirklich, da funkelten immer die Augen so und so. Das weiß ich das so über mich. Da war ich 7 oder 8 oder so. Mhm. Ich habe das mitbekommen, wie über mich geredet wurde. Und ich müsste jetzt, ich glaube, ich habe damals auch schon gedacht, ach ja, Mensch, das ist ja schön. Hat ja auch sogar noch Spaß gemacht. Mhm. Und jetzt kommt das auch noch so gut an. Und ja, weiß ich nicht, irgendwann mit 16 erster Auftritt und dann gucken dann, sind dann irgendwie noch so ein paar aus deiner Klasse, vielleicht sogar irgendwo die Mädchen, die man irgendwie auch so ein bisschen cool fand so und die sehen einen auf einmal mit einem etwas anderen Blick und sagen, ja, ganz cool, dann ist das, also ich glaube, es muss angelegt sein, aber wenn dann diese Sachen zusammenkommen, dann geht da, glaube ich, was los.
Ja, und der Blick der Mädchen ist, glaube ich, ein nicht zu unterscheidender Faktor, bei uns Jungs.
Klar.
Also das war also für mich
gerade auch in diesem Alter,
in
ne?
Diesem ja, ne?
Also das ist also, ja völlig klar.
Ja, das sind auch ganz interessante Projektionen, die da im Gehirn auch.
Also das hat immer, also genau, diese Sachen fangen, das ist ja so ein Klassenfahrtsfeeling dann ja auch in der Band. Das hat ja, bleibt ja relativ lange so ein Klassenfahrtsfeeling und gerade da am Anfang in der ersten Konstellation, das ist schon cool. Aber auf der anderen Seite, ich fand das auch immer cool, wenn die am Fußballplatz beim Fußballtraining zugeguckt haben und man das Gefühl hatte, ey, hier kann ich jetzt mal so ein bisschen, also ich glaube, dass es echt nicht nur mir so ging, als einer, der dahinter sogar so ein bisschen auf eine Bühne gegangen ist, so, sondern ich glaube, dass das schon bei uns verankert ist und dann getriggert wird und dann eventuell fliegt.
Hattest du denn auch musikalisch oder künstlerisch veranlagte Eltern?
Im Grunde ja. Also meine Mutter ist auch eine tolle Sängerin, hat in großen Chören gesungen und ist sehr musikalisch, auch Musiklehrerin an der Grundschule gewesen. Mein Vater setzt sich auch ab und zu mal ans Klavier und wir kriegten dann immer irgendwie so ein Blues in C ganz gut zusammen hin. Aber ich bin vor allen Dingen, sagen wir so, ich bin durch meinen Vater irgendwie auch sehr musikalisch geprägt worden, auch dahingehend, dass ich die Plattensammlung studiert habe und tatsächlich auch, wie häufig über so, also über Leute gesprochen haben. Mein Vater war auch jemand, der oder ist jemand, der sehr, glaube ich, sehr feine Antennen dafür hat, was will der Künstler mir abseits der Musik noch sagen. Und da gibt's dann eben so, also es ist kein Wunder, dass da dann auch immer Reinhard May Platten, Herman van Veen, Bruce Springsteen, also alles so Typen, die auch wirklich auf der Bühne schon auch in erster Linie Musik machen, aber auch das der Wortbeitrag und das Zeigen der Werte und dessen, was da noch so im Leben ist, eine große Rolle spielt. Und das habe ich dann auch relativ früh mitgekriegt und vielleicht jetzt eben auch. Das hat mir auch so diese kritische Haltung zu sozialen, zu politischen Themen. Mein Vater hat eben auch kritische Liedermacher gehört, hat für mich eben auch, das war auch immer eine Projektionsfläche zu sagen, okay, die führen ein scheinbar exponiertes Leben, ein Wolfgang Niedecken beispielsweise so, das ist der große Sänger von Bab, aber der steht halt auch für was. Der steht für eine politische Meinung, der engagiert sich, der sagt auch mal, warte mal ganz kurz, Freunde, ja, ich komme mal zu euch in die Talkshow und ich sage jetzt mal, wie ich das so sehe. Und in 80ern natürlich noch anders, waren natürlich auch die Themen noch etwas anders gelagert als heute. Aber das hat mich zum Beispiel auch sehr inspiriert und ich habe zum Beispiel auch immer diesen Mut sehr, sehr bewundert zu sagen, die gehen jetzt raus und stehen dafür ein.
Und legen auch mal die Finger dahin in die Wunde, wo es weh tut, ne?
Absolut. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich eben so mit Lebensgefühl meinte, dass man das zum einen machen darf, und auch vielleicht sollte, so, wenn man da ist. Das habe ich in diese Charaktere auch rein projiziert. Und ich glaube, da lag ich jetzt dann auch gar nicht so falsch. Und bis heute sind Menschen wie Wolfgang Niedecken, Reinhard May. Und ich bin so froh, dass die immer noch da sind. Und vor allen Dingen, also nicht nur als Menschen sowieso, aber eben auch als Künstler immer noch ihr Ding so machen. Das lebt unheimlich weiter bei mir.
Ich erinnere mich, dass ein Lied von Reinhard May, ich habe übrigens ganz, ganz viele Alben von ihm. Ich hatte eine Phase, wo ich Reinhard May von morgens bis abends gehört habe. Ich habe ihm sogar mal einen Brief geschrieben, als ich mit meiner Musikerkarriere angefangen habe und er hat mir zurückgeschrieben. Und da gab es, ich weiß jetzt leider den Titel nicht mehr, aber das hat mich damals schon sehr berührt, wo es auch um Fleischkonsum ging. Die Sau, die sich nie freudig im Schlamm gewälzt hat und sich nie freudig gepaart hat, also die alles das, was dieses Tier an Wert für das Leben ausmacht, all das nicht erleben durfte, weil sie in der Box aufgezogen wurde als Fleisch. Damals habe ich noch Fleisch gegessen, aber ich weiß, dass mich das waren so die ersten Triggerpunkte, wo ich so angefangen habe, auch nachzudenken, ne? Dieses Mitgefühl, was er in mich rein projiziert hat, mal wirklich über das Wesen Schwein nachzudenken, was vielleicht vorher einfach nur in Form, okay, da sind die Schweine beim Bauern, die sind da, das ist alles toll. Klar. Und so. Und hier ist das Schnitzel im Sportlerheim, also ich erzähle zu nah, weil wirklich hinter unserem Sportplatz ist ein Bauernhof, der auch Schweine hat. Und wir immer schön Schnitzel gegessen im Sportlerheim. Das waren jetzt nicht die Schweine bei dem Sportfeld, aber es war so eine gedankliche Verbindung irgendwie. Ja, ne? Klar. Und ich fand Schweine schon immer, wenn du Schweine mal beobachtest, wenn du junge Ferkel beobachtest, wie die da rumrennen, was für einen Spaß die haben, Wahnsinn. Wenn die quieken und wie, also es sind so tolle Tiere und so weiter. Aber
ich guck denen mal in die Augen. Also das ist wirklich, das ist so krass, finde ich. Also das hat mir irgendwer einer gesagt, so, geh mal hin, guck die guckt zurück. Ja. Und dann auf einmal denkst du, wow, das ist aber das ist echt was Besonderes. Das, was wir immer so bei, was so ein Hund, den guck mal, der hat aber schöne braune Augen und ist aber niedlich und Welpen sowieso und so. Aber bei Schweinen ist eine ganz, also interessantes Thema jetzt, aber total. Das ist mir unglaublich, ein unglaubliches Aha-Erlebnis gewesen, ja.
Ja. Und da war Reinhard May einer der ersten, der dieses Bewusstsein bei mir, also ich glaube, es war vorher schon da, aber das hat es nochmal verstärkt durch die schöne Wortwahl, die er gefunden hat in seinen Texten oder auch dieses soziale Miteinander. Also ich glaube, ich habe viel von Reinhard May mitgekriegt und das ist ja auch schön, dass es auf die Art und Weise möglich ist, Werte zu transportieren. Und jetzt muss ich natürlich auch gleichzeitig denken, das habe ich hier auch auf meinem Zettel, Musik als Manipulator, das geht natürlich auch in andere Richtungen, ne? Dass Musik dich ja halt auch, ich denke da an Marschmusik im Krieg oder sowas, wo du dann marschieren sollst und so weiter. Also dass Musik ist fast wie Geld, ne? Es hat ein Potenzial. Du kannst es für was Gutes benutzen oder für was weniger Gutes oder gar Schlechtes benutzen. Ja. Und das kannst du mit Musik irgendwie auch machen. Du kannst mit Musik Emotionen von Menschen steuern. Also Musik hat eine sehr starke Macht und ich frage mich auch manchmal, ob man das manchmal auch unterschätzen kann, was für eine Wirkung Musik aufs eigene Leben hat.
Absolut. Also ich glaube, was ich genau, worauf du hinaus willst, aufs eigene Leben im Sinne von, dass dich Musik halt eine bestimmte Richtung oder bestimmte Songs sogar sehr begleiten mal in so einer Phase. Was mir nur davor noch vielleicht ganz kurz einfiel, weil du es vorhin schon mal sagst, das Thema Boygroup, Girlgroup, ja auch zum Beispiel etwas ganz klare Projektionsfläche für jeden was dabei. Mhm. Der Rebell, der Ruhige, der Niedliche,
der Süße,
der am besten singt, so der eher so der Rocker ist, ne, oder wie auch immer. Das kennen wir ja alles. Und das ist ja durchaus auch noch weiter gesponnen worden. Also das hat ja mit den Backstreet Boys nicht aufgehört, sagen wir so, sondern das ist ja heute sogar sehr ausgefuchst, das ganze System, glaube ich. Es gibt ja diese riesen koreanische Boyband, glaube ich, BTS heißen die, glaube ich. Das ist ja ein Wahnsinns. Und da ist ja auch, das ist ja tatsächlich eben auch, es ist, ja, man greift da auch einen Algorithmus, ne, wenn du so willst, oder? Mhm. Und das, was natürlich, wenn wir über das Thema Algorithmus sprechen, was ja eben auch so, damit kannst du gute Sachen machen oder du kannst natürlich auch sehr manipulieren. Algorithmus und Musik ist ja auch nicht weit auseinander. Und jetzt zu sagen, okay, irgendwann sind in den großen Playlisten natürlich nur noch die Songs, dann ist die Vielfalt, ist der Vielfalt natürlich auch so ein bisschen die Grundlage genommen. Das ist jetzt ein grob weites Feld, was ich aufmache, weil man eben merkt, so krass, ich habe gar nicht mehr so wirklich selbstständig mehr Musik rausgesucht, sondern ich bin eigentlich sehr darauf eingestiegen, was mir vorgeschlagen wurde. Gibt Schlimmeres im Leben, aber wenn man das immer weiter denkt, dann ist das natürlich ein Automatismus, wo man sich fragen sollte oder könnte, möchte ich das eigentlich?
Ja.
So. Und so ist es vielleicht auch. Oder worauf wolltest du jetzt gerade hinaus? So, gab es für dich mal was, wo du sagst, da hat Musik so eine sehr führende Rolle? Also klar, Reinhard May, wie du eben sagtest, ne? Das, also wenn, krass.
Ja. Mhm. Ja. Also Reinhard May war so ein langjähriger Begleiter in meiner Jugend und jungen Erwachsenen-Dasein. Und ich habe, das habe ich in meiner, wer die Heldenstunde länger hört, Folge 50, einmal Depression und zurück bitte, habe ich in meinen depressiven Phasen auch, und das finde ich sehr, sehr spannend. Also ich habe viel Subway to Sally damals gehört. Kennst du Subway to Sally?
Ja, klar. Also ich kenne jetzt nicht einzelne Songs. Wenn du sie jetzt anspielen würdest, würde ich sagen, ach, das ist von denen. Alles klar. Ja. Klar, also.
Also Mittelalter-Metal würde ich es mal nennen. Ich hoffe, ich sage da nichts falsch und tritt da niemand auf die Füße. Aber so würde ich das Genre einsortieren, wie ich es damals kannte. Ich glaube, mittlerweile haben sie sich von dem Mittelalter bisschen mehr wegbewegt. Wobei ich es jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so oft gehört habe. Aber damals in meinen depressiven Phasen, die hatten sehr düstere, sehr diepe Texte. Ich erinnere mich da ging es zum Beispiel darum, dass man in der Nacht auf dem Meer und dann kämpft man noch an gegen das Wasser und irgendwann lässt man los und dann verschluckt einen diese Tiefe des schwarzen Meeres und dann lässt aber der Schmerz nach. Und das war, da kriege ich schon wieder
Ja, vor allen Dingen in Verbindung mit der Phase in deinem Leben.
Total. Ne? Und da passieren zwei ganz interessante Sachen. Zum einen, man fühlt sich wahnsinnig verstanden, weil durch die Emotion der Musik, durch diese kraftvollen Gitarren und dieser Schmerz, der in diesem Text lag, hast du dich unglaublich verstanden gefühlt. Du hattest das Gefühl, ey, da ist jemand, der beschreibt durch die Musik und durch den Text und die Art und Weise, wie er das da auch schreit und so weiter, beschreibt er genau dein Gefühl. Der weiß genau, wie es dir geht. Das heißt, du fühlst dich wahnsinnig aufgehoben und findest dadurch, dass jemand offensichtlich versteht, was in dir passiert, Trost auf der einen Seite. Ja. Auf der anderen Seite verstärkt natürlich, wenn du dich mit dieser Musik umgibst, noch dieses Gefühl viel mehr von Düsternis, von Darkheit, von Einsamkeit, von du willst eigentlich verschlungen werden, damit dieses Gefühl in dir aufhört, damit du endlich wieder ruhig atmen kannst und so weiter. Also, das ist ein ganz zweischneidiges Schwert. Und ich will jetzt gar nicht sagen, das ist gut oder das ist schlecht, aber ich will ein bisschen dafür plädieren, dass man ein Fingerspitzengefühl dafür bekommt, was Musik emotional mit einem macht. Und ich glaube, dass man diese Macht total unterschätzen kann, wenn man sich dem so hingibt, ohne darüber zu reflektieren, was passiert da gerade in mir, sondern man fällt da so rein. Es kann ja auch jemand, vielleicht ein anderes Bild für jemand, der jetzt keine depressiven Erfahrungen hat oder sowas, aber früher, wenn man verliebt war, unglücklich verliebt war in seiner Jugend, und was hat man gemacht? Man hat dann so Liebeslieder gehört, wo es um Herzschmerz ging, oder? Und dann hat man das so aufgedreht und dann hat man da mitgesungen. Ärzte zum Beispiel damals. Ich habe einen Freund, doch wenn ich aufwache, dann fällt mir wieder ein, sie liebt einen anderen, ich bin allein. Das meine ich weiß nicht, wie es heißt. Aber das war das beschreibt so das Gefühl, dieses oder ähnliche Lieder von denen. Und dann hörst du die den ganzen Tag. Und was passiert? Du steigerst dich noch mehr in diesen Schmerz rein. Ja. Und ich frage mich, Musik als Emotionsträger, ob man... Also ist das ein gesunder Umgang mit Musik, wenn man das Rad dann noch so, also wenn man so richtig, weißt du, man hat den Dolch schon in der Brust stecken und statt dass man ihn rauszieht, nimmt man ihn und dreht ihn nochmal so schön, schön rum.
Oh, ich glaube, total, ich weiß genau, was du meinst. Wobei, ist es nicht eins der tröstlichsten Gefühle, die es gibt, zu merken, ey, ich bin nicht alleine, da geht's jemandem anders auch so? Kann das nicht wahnsinnig viel auch Kraft geben und trösten halt so?
Ja, ich glaube auch.
Also wirklich so, ey, ich bin nicht alleine.
Ja.
Ja. Und ich gehöre irgendwie dazu. Also, da wird doch unser Bindungssystem auch so ganz bestimmt ganz stark getriggert. Also, ha. Sag mal so, ich habe gestern die Beatles-Dokumentation gesehen. Get Back, die ist gerade auf einem großen Streaming-Anbieter läuft. So hat man die Beatles noch nie gesehen. Da gibt es dann vorher irgendwie die Bilder, wie das so war. Kreischende Menschen auf der ganzen Welt, wo ich mit meinen Kindern, die guckten sich das so an, sagten so, okay, die finden halt so Ed Sheeran und Coldplay gut. Das sind ja auch im Moment so die größten Stars wahrscheinlich. Und ich sagte, ja, das ist so wie damals bei denen. Das heißt, die kreischten, das war alles irgendwie Wahnsinn. Und dann siehst du die bei ihrer scheinbaren Arbeit und Arbeiten an Songs und denkst, ach, auch nur Menschen. Und dann kannst du dich halt fragen, so, warum hat man diese Filme eigentlich, also ich hatte das Gefühl, auf einmal sitzen die da und denen fällen auch nicht so die richtigen Akkorde ein und man denkt auch, naja, vielleicht auch nochmal stimmen die Gitarre kurz. So, ne, und die strugglen auch so ein bisschen und du siehst so Fragezeichen in den Augen. Und da habe ich gesagt, ach cool, eigentlich the whole picture so. Da sind die Stars auch, ne? So, die ganze Welt ist in der Beatlemania, so nannte man es ja damals auch. Und jetzt sind es normale Menschen, wo du ständig das Gefühl hast, die lösen sich gleich auf. Gleich geht einer raus und sagt sowas, was ich hab keinen Bock mehr. Ich glaube, alles zu sehen ist, oder zu versuchen, das alles zu betrachten, ist, glaube ich, kann man sehr viel Kraft rausnehmen. Was mir eben aber bei dem, was du sagtest, noch einfiel, ist natürlich auch, dass häufig eben ausgerechnet wird, auch so ein bisschen, pass mal auf, wir haben so und so viele Menschen, die haben dieses Thema in der Welt. Und wenn wir jetzt die Songs alle so dahinschreiben, dass die da das Thema, dass die da reingehen, dann werden wir wahrscheinlich weltweit echten, und wenn dann das Ganze drumherum auf Insta und auf TikTok und sonst auch noch passt, dann werden wir vermutlich damit auch kommerziell echt großen Erfolg haben. Damit macht man jetzt eine neue Tür auf, so. Ist das verwerflich? Da dann eben Business draus zu machen. Wir sprachen in der Podcast-Folge in meinem Podcast drei Fragen von Elvis ja auch darüber. Ein fließender Übergang in das, wo dann genau aus diesen Themen auch natürlich ein Multimillion-Dollar-Business gemacht werden kann. Am Ende des Tages hast du es eingangs gesagt, das ist wie mit Geld. Du kannst ganz tolle Sachen und nicht so tolle Sachen damit machen.
Ja, es hat ein Potenzial und ich glaube ehrlich, du hast mich ja in deinem Podcast gefragt hinsichtlich Spiritualität und Business. Jetzt haben wir hier Musik und Business und da greift eigentlich das Gleiche. Am Ende des Tages ist es Arbeitszeit. Ja. Ne? Ein Künstler muss genauso seine Rechnung bezahlen, muss seine Miete bezahlen, muss sein Haus abbezahlen, muss gucken, dass für die Kinder was auf dem Tisch zu essen steht und so weiter. Das kannst du nicht for free rausgeben, es sei denn, du betreibst es als Hobby. Dann kannst du es natürlich machen. Ne?
Richtig. Und da ist dann, wie gesagt, dann auch die Gefahr eben zu sagen, ich betreibe es als Hobby und es gibt mir auch total viel, aber fehlt mir diese Energie, die ich da natürlich reingehe und ich muss sie zu 100% geben, sonst bin ich auch nicht authentisch, fehlt die mir dann vielleicht irgendwo anders. So beim Broterwerb, wenn es was anderes ist, wenn es eben ein Hobby ist.
Aber zum Thema Geld verdienen, also ich meide gerne das Thema Covid in meinem Podcast, weil das so wahnsinnig emotional überanstrengend ist, aber du gehörst jetzt natürlich zu einer Branche, die besonders stark gebeutelt ist davon, wie die gesamte Entertainment-Branche. Wie hat sich denn deine Berufsdefinition oder dein Sein verändert seit Covid?
Du, also interessanterweise, vielleicht so ein kleiner Rückblick, es kommt der Lockdown und alle gucken sich an und sagen, oh Gott, ist das schrecklich. Und dann zweiter Blick, boah, oder war das gerade mal nötig? Mussten wir gerade mal alle echt runterfahren? Das soll überhaupt nicht darüber hinwegtäuschen, dass da Tourneen abgesagt worden sind. Am Anfang hieß es, sie werden verschoben. Heute wissen wir alle, dass aus diesem, wir verschieben Sachen, wir verschieben auch Verantwortung, wir verschieben unsere Lebensplanung, dass aus vielen Sachen mittlerweile eben abgesagt ist. Und genauso wie da Tourneen abgesagt worden sind, haben auch Leute was Neues angefangen, so, und gesagt so, ja, dann ist es das halt nicht mehr, weil ich kann davon nicht mehr leben. Ich glaube halt, dass in der Kreativbranche, muss man so zu umreißen, dass wir da irgendwo immer schon gewohnt waren, dass wenn was nicht läuft, müssen wir halt einfach irgendwie gucken, wie geht's weiter, dann finden wir was Neues. Weil ich habe in so vielen Projekten gearbeitet, da habe ich so viel Geld reingesteckt, da ist nie ein Cent zurückgekommen. Wenn ich da jedes Mal gesagt hätte, so, das war jetzt aber eine wirkliche Fehlinvestition, das war alles falsch, ich ärgere mich jetzt und gehe jetzt erstmal, unterhalte mich da jetzt erstmal mit dem Unternehmensberater drüber. Da wäre ich ja schon wahnsinnig geworden. Also wahrscheinlich, und da erlebe ich einfach unglaublich viele Leute, die ja total bewundernswert sagen, ja, ich habe mich neu aufgestellt. Da waren eh Sachen schief. Irgendwas stimmte da eh nicht mehr. Und wie gesagt, ich möchte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es da ganz viele Menschen gerade gibt, die vor eben diesen abgesagten Veranstaltungen stehen. Und diese abgesagten Veranstaltungen, die kommen einfach nicht wieder. Punkt. Das ist der Punkt. Und wenn du davon abhängig bist, egal ob du die Pommes verkaufst oder die Gitarren stimmst oder das Licht setzt, so, das lässt sich nicht schönreden. Und trotzdem erlebe ich da Menschen, wo ich denke, boah, krass, wo die diese Kraft hernehmen gerade. Und das wird ja wahrscheinlich jetzt auch nochmal so ein bisschen dauern. Aber da ist es eben auch so, wie bewahren wir uns auch in diesem Tunnel, in dieser Blase, ähnlich wie in der Spiri-Bubble, wie du es auch immer so gerne nennst. Wie bewahren wir uns da irgendwie die Möglichkeit zu sagen, ja, wir haben uns hier zwar ganz gut eingerichtet und irgendwie ist es auch ganz gemütlich hier, aber wir bleiben fähig zu reagieren und können und lassen, ja, bewahren uns irgendwie die Kraft oder eben die Vision, uns von diesen Dingen nicht völlig aus der Bahn werfen zu lassen. Wobei ich eben denke, ja, kann man alleine, kann man eine Menge schaffen, aber es ist im Ende ist es ein Ding, wo man jedem nur wünschen kann, dass man da auch Gemeinschaft erfährt und durch Dinge gemeinsam durchgehen kann. Das hast du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen erfahren in den letzten Jahren, ne? Oder? In den letzten anderthalb Jahren.
Ja,
Austausch haben zu können.
Ich habe das Riesenglück einer wirklich sehr stabilen und kommunikativ starken Beziehung. Das heißt, wenn uns hier irgendwas ankekst, können wir super miteinander sprechen. Das ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Und ich habe natürlich das Glück, dass ich hier Räumlichkeiten habe, in denen ich mich einigermaßen bewegen kann. Ich habe ein Stück Garten und ich wurde nie müde zu sagen, wie privilegiert ich bin, in der Covid-Zeit ein Stück Garten zu haben, ein Stück Gras zu haben, eine kleine Terrasse zu haben, wo man sich draußen hinsetzen kann, ein Buch lesen kann. Und ich habe immer mit einem Auge in irgendwelche Wohnungen in die Stadt geguckt, wo dann Kleinfamilien irgendwie aufeinander hängen, nicht raus durften und so. Also dieses Level, also wenn ich anfange zu jammern, was wollen denn dann die anderen sagen? Um Gottes Willen. Also ich hatte das Glück, dass ich da wirklich weich gelandet bin. Und beruflich mache ich ja ganz verschiedene Sachen. Ne? Ich bin ja auch noch Webdesigner und dann arbeite ich noch für einen großen Medienbetrieb und so weiter. Also ich habe sowieso nie alle Eier in einem Korb. Und wenn von dem einen mal weniger wird, dann wird's bei dem anderen mehr. Also
klar.
Ich hab persönlich Glück gehabt und 2020 war für mich sogar ein recht gutes Jahr gewesen durch die Entschleunigung. Ich habe plötzlich angefangen, nicht mehr zur Arbeit zu fahren, sondern ich habe nur noch vom Homeoffice aus gearbeitet und habe festgestellt, wie geil das eigentlich ist, wenn du das Auto überhaupt nicht mehr bewegst. Wie geil das für die Umwelt ist, wie geil das ist, wenn du alles zu Fuß machen kannst. Also hier in meinem Dorf einkaufen gehen zu Fuß, die Eltern besuchen zu Fuß. Das Einzige, was wir mit dem Auto gemacht haben, war Pizza geholt, weil das am anderen Dorfende ist. Und bis du die halt hochgeschleppt hättest, den Berg hoch, da wäre die Pizza halt kalt gewesen.
Oh Alex, ich bin so beruhigt, dass ihr auch mal einfach Pizza bestellt. Und ich dachte, euch gibt's nur richtig gesunde Gemüsepfanne.
Naja, pass auf, wir haben natürlich unser eigenes veganes Modell bei der Pizzeria etabliert, die Pizza Yolanda.
gut.
Und mittlerweile haben wir die so oft bestellt, dass die schon wissen, dass da kein Käse draufkommt und nur Gemüse und so weiter. Und einmal mit Zwiebeln, das ist dann die für mich.
Nein, aber entschuldige, ich wollte gar nicht unterbrechen oder disturben. was ich nur eben meinte, eben, und genau, also der berufliche Kontext, das hatte ich mir schon gedacht, aber einfach die Art und Weise, sich austauschen zu können. Und wie du sagst, in einer stabilen Beziehung, das ist, wie wertvoll das ist. Oder wenn es eben auch nur, und vielleicht auch nochmal zum Thema, genau vor einem Jahr habe ich dich ja zum ersten Mal erlebt bei einem Live bei der Lara Born auf ihrem Instagram, wo du ja wie eine kleine Keynote, eine sehr persönliche kleine Keynote gehalten hast. Und ich eben auch dachte, was ist das für ein Typ? Auch wieder Thema Projektion. Krass, was macht der? Ich bin da nicht so jemand, der sofort anfängt zu googeln. Wer ist das? Was macht der sonst so und so? Das hat sich dann so, das, ne, guck mal, ich weiß erst seit ein paar Wochen, dass du mal eine richtige Musikkarriere hattest.
Das ist aber auch lange ein groß gehütetes Geheimnis, ehrlich gesagt. Das hänge ich noch gar nicht so lange an die große Glocke, ja.
Warte mal, jetzt warst du gerade kurz weg?
Ah, okay.
Ich habe dich nicht verstanden gerade. Ja.
Ich habe gerade gesagt, das war auch lange ein gut gehütetes Geheimnis. Das habe ich nicht so lange an die große Glocke gehört.
Ja. Nee, aber weißt du, und da habe ich halt mehr auch, da ist bei mir erstmal das Bild so ein bisschen, ich habe dann auch erstmal überlegt, um dann eben zu merken, so krass. Und jetzt heute, genau ein Jahr später, sprechen wir schon seit anderthalb Stunden auf einer sehr philosophischen Ebene. Also das ist etwas, woraus man einfach unglaublich viel Kraft irgendwo auch schöpfen kann. Und das, ja, das meine ich, das wünsche ich halt jedem oder jeder, dass die Möglichkeit besteht. Und ja, genau.
Und für dich hat ja die Covid-Zeit, ich glaube, in der Zeit sind dann deine Waldstreaming-Konzerte entstanden, richtig?
Ja, genau.
Ja. Was ist ja. Das? Was ist Jan und Wald? Was sind Bäume? Was macht das musikalisch?
Interessant. Ich wohne eben auch ein bisschen außerhalb und habe irgendwann gemerkt, dass ich gerne jeden Morgen laufen gehe, dass ich aber vor allen Dingen deswegen laufen gehe, weil ich in einem Waldstück dann ankomme, wo ich dann gehe und möglichst viel Zeit dort verbringe und merke, wow, das mit dem Sport ist das eine, ist ganz gut, muss mich echt auch aufraffen, manchmal auch puste ich auch ganz schön, aber in diesem Wald zu sein, ist, da beantworten sich so viele Dinge. Und ich habe irgendwann, als ich auch merkte, so mir fehlen musikalisch die Ideen, mir fehlt vor allen Dingen die Vision von, wie sieht Vermarktung von Musik aus? Muss ich jetzt eine Platte machen, dann muss ich auf Tour gehen oder darf ich auf Tour gehen, sorry. Aber irgendwie hat sich mir das nicht so richtig erschlossen. Und dann saß ich auf einmal mit einer Gitarre im Wald, schon vor der Pandemie, und merkte, wow, um mich herum zwitschert's, ich kann Musik spielen, hab ab und zu mal die Videokamera mitlaufen lassen und hab das mal bei YouTube hochgestellt. Hab immer ein paar Gedanken noch zu dem Song geteilt, und dann, ja, war das so. Und als dann irgendwie der Lockdown kam, war es halt so, dass viele live gingen und ich das ganz inspirierend fand, dachte, wow, jetzt hast du die Chance. Und es ist völlig egal, wie das Licht hier gerade ist und wie jenes ist und ob die Kamera gut ist. Und da habe ich früher immer so Gedanken drüber gemacht. So, und jetzt zack, drück auf diesen Live-Button und los geht's. Und da sind irgendwann so 100 Konzerte im Wald, glaube ich, mittlerweile. Und mittlerweile mache ich das in einer geschlossenen Gruppe, weil ich das nicht mehr so schön fand, immer so auf dem großen Marktplatz zu trommeln. Und ich ständig das Gefühl hatte, jetzt sitzt der Löchel schon wieder anderthalb Stunden im Wald, erzählt Geschichten und singt seine Lieder. Und einige Leute denken, sag mal, spinnt der eigentlich völlig? So, in der Gruppe habe ich das Gefühl, ey, das ist herrlich. Hier kommen alle genau deswegen hin. Ja, und ich konnte echt genau das machen, ohne mir darüber nachdenken zu müssen, was da sagt der Algorithmus dazu. Wie soll eine Platte klingen, sondern ich habe nur dieses eine Mikro, ich habe nur eine Gitarre, und da findet sich jetzt gerade was, da kommt gerade was zusammen. Und ja, ich habe jetzt vor kurzem wieder zum ersten Mal wieder seit etwas längerer Zeit gemacht und dachte mir auch so, ey, das ist so unglaublich, wenn es um dich herum, also wenn die Terpene und die ätherischen Öle gemeinsam mit der Vogelschar dir irgendwie die Bühne bereiten, so, oh Gott, das trägt sich dermaßen von alleine alles und alles beantwortet sich für mich jetzt. Boah, krass, also großes Geschenk. Ja. Aber da sage ich dir ja nichts Neues, nehme ich mal an.
Ja gut, Wald ist natürlich ein Riesenthema für mich, aber ich fand es jetzt auch nochmal so spannend, die Kombination aus Musik im Wald zu machen, was das speziell mit dir macht. Und
Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon genau genug gesagt habe. All die Dinge, wo ich immer dachte, nee, das kannst du so nicht machen, das muss man so machen, ne? Projektion. Mhm. Wer hat das denn gesagt, dass das so klingen muss und dass das so sein muss und dass man das so vermarkten muss? Und dass man immer nur um 21 Uhr postet, weil dann so, klar, es ist ausrechenbar. Aber das muss ja nicht für mich gelten. Also, und ich bin 47 so. Ich kann mir auch nicht die ganze Zeit immer nur die neuesten Sachen reinziehen und sagen, so, pass mal auf, alles, was du bisher so gedacht hast in deinem Leben, war Blödsinn. Jetzt das ist der neue heiße Scheiß, das musst du machen. Und da irgendwie wirklich sagen zu können, ich kann jetzt alles machen. Und mir haut auch keiner mit dem Hammer auf den Kopf. Und das gefällt gerade Menschen, die sagen hinterher, boah, das war eine Auszeit für mich. Mhm. Und ich dann auch noch sagen muss, du, freut mich, für mich auch. Und das ist jetzt nicht anbiedernd gemeint, das ist wirklich so. Ich war vorher auch vollkommen gestresst und genervt und was nicht sonst noch alles. Ich komme hier gerade wieder und bin so tiefenentspannt. Also Win-Win.
Schön, schön. Ging es dir denn auch so, den Gedanken hatte ich nämlich auch öfter, du hast ja gerade gesagt, 47, ich bin 46, wir sind fast identischer Jahrgang. Wir sind doch aufgewachsen in einer analogen Zeit und wir sind in einer Welt der Stars aufgewachsen und der normalen Menschen. Und ich hatte ja schon immer viel Kontakt mit dem Medium Fernsehen durch mein Studium, später dann durch meinen Beruf. Und es gab die sogenannten Menschen vor der Kamera und es gab die Menschen hinter der Kamera. Und wenn du hinter der Kamera gearbeitet hast, dann hat das bedeutet, dass du niemals vor die Kamera gelaufen bist. Und umgekehrt hatten die vor der Kamera auch nichts bei der Technik zu suchen und so weiter. Also ja. Es war eine sehr hierarchische Trennung voneinander. Und plötzlich gibt es Technik, Medien kommen, Endgeräte kommen und plötzlich kannst du dich selbst filmen und kannst irgendwas dazu sagen und kannst irgendeine Botschaft. Und ich meine aber mal gelernt zu haben, dass man das nicht macht, weil das macht man nur mit dem großen Fernsehen. Wenn du quasi gefilmt wirst und dich fragt jemand etwas, dann kannst du etwas sagen. Aber du kommst doch nicht von selbst auf die Idee, dich selbst zu filmen und jetzt plötzlich etwas zu erzählen. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Total.
Und heute lernen kleine Kinder sofort das Handy zu nehmen und via FaceTime mit der Oma zu sprechen. Das ist selbstverständlich, da denkt man überhaupt nicht drüber nach. Das heißt, dieser anerzogene Respekt vor der Kamera und vor der, das war ja was Heiliges früher. Fernsehen, wer es ins Fernsehen geschafft hatte, wer sich multipliziert hat durch Bildschirme, das war oberste Kante. Krass. Ja. Mhm. Und ich habe mir so lange habe ich das nicht aus meinen Genen, aus meinem Kopf rausgekriegt mit, das ist zu trivial, alles, was du machst, ist zu trivial. Ich traue mich gar nicht, mich irgendwie selbst zu filmen oder mich auch selbst zu inszenieren. Das war eine natürliche Aberzogenheit, auf dieses Kamerading draufzudrücken. Das hat unglaublich lange bei mir gedauert, diesen Schritt in diese neue Technik zu tun. Das hört sich jetzt wirklich an, als wären wir alte Männer. Aber da war so eine Da war so ein Respekt vor allem, was filmt, was so lange in meinem Kopf war, dass ich so die ersten Wellen des Produzierens nie mitgemacht habe, weil ich immer gedacht habe, das ist nichts für mich. Da habe ich Angst davor, das ist irgendwie nicht das Richtige.
Hat, glaube ich, aber wahrscheinlich auch mit deiner Persönlichkeit zu tun und mit der Arbeit beim Fernsehen tatsächlich, glaube ich. Das ist dann wirklich echt. Ich weiß hundertprozentig, was du meinst und auch dieses Gefühl von, ey, wen interessiert das schon? Was nehme ich mir raus, zu denken, dass das jetzt irgendwen interessieren könnte, was ich ungefragt, wie du es gerade sagst, in diese Kamera laber. Und ich habe das Gefühl, habe ich auch immer noch.
Ja.
Ich habe es aber jetzt beispielsweise in so einer geschlossenen Gruppe jetzt nicht. Und ich finde auch solche Ideen, was Patreon angeht und solche Sachen zu sagen, pass auf, wir treffen uns wirklich, weil ihr da Lust zu habt. Und dann erzähle ich einen Schwank aus meinem Leben und es ist völlig egal, ob die Gitarre ein bisschen schief ist, ich auch ein bisschen meine Strophe vergessen habe oder so. Sondern es geht um was ganz anderes. Es geht, ne, also auch gerade, es muss nicht alles perfekt sein. Dass ich Probleme hatte so oder es ist eben auch schwierig finde, es auf den ganz großen Marktplatz eben rauszuposaunen. Und das ist auch geblieben. Finde ich aber auch jetzt nicht weiter schlimm, weil ich auf der anderen Seite gemerkt habe, wie wertvoll es ist, zu wissen, dass da Menschen sind, ja, denen das einfach in dem Moment gut tut. Und mir eben auch. So. Und das ist, ist zum Beispiel lustig, weil wenn ich dich sehe vor der Kamera und auch deine Montagsimpulse sind es, glaube ich, ne, die du, die du immer so ein bisschen rausgibst, wo ich das Gefühl habe, so, wow, das ist ihm jetzt echt ein Bedürfnis.
Mhm.
So, ja, so fühlt sich das für mich an. Und das ist echt
auch so, ja.
Richtig gut.
Ja, dankeschön.
Aber es ist in der Tat natürlich so, wir geben dann natürlich auch digital was raus, was, gut, jetzt ist unsere, sind wir, glaube ich, nicht so streitbare Personen, unsere Reichweite ist nicht groß genug, dass daraus jetzt riesen Shitstorm oder sonst was alles entstehen kann, aber muss ich eben auch darüber im Klaren sein, dass Menschen mit einer großen Reichweite wirklich nur Gedanken rausgeben und es passieren kann, dass das wirklich, ja, nicht wie, also einfach zerrissen wird auf eine Art, ja, die wir leider eben auch kennenlernen mussten in den letzten Jahren so, meist nicht am eigenen Leib, aber die wir halt kennen. Wo man eben auch überlegen muss, ja, gebe ich die Sachen so raus? Bin ich das eigentlich? Kann ich diese Öffentlichkeit, die entstanden ist, dass wir theoretisch gerade in die Welt raussenden, kann ich die eigentlich tragen? Passt das zu mir? Denkst du da manchmal drüber nach?
Ja, also habe ich viel drüber nachgedacht, aber mittlerweile bin ich so tief drin im Thema, dass ich da nicht, also ich glaube, ich laufe wenig Gefahr, mir da einen Shitstorm oder sowas einzuholen, ich will ja eigentlich immer nur helfen und vielleicht sind manche Sachen für den einen hilfreicher oder für den anderen weniger, also im schlimmsten Fall ist was nicht relevant,
ja.
Weswegen ich auch öffentlich ungern über politische Meinungen oder sowas spreche, weil das so streitbar ist. Und ich will nicht streiten über irgendwas. Ich will höchstens diskutieren und austauschen und dabei aber auch immer die Meinung des anderen gerne verstehen und die Sichtweise. Das ist ja eigentlich der Kern einer Kommunikation, dass man das, was der andere meint, sich auch mal betrachtet und zwar möglichst neutral und nicht nur versucht, den anderen von seiner eigenen Meinung zu überzeugen, sondern der gibt vielleicht was ganz Wertvolles an Impuls rein, was auch meine Perspektive erweitern kann. Aber dadurch, dass ich so in meinen Gedanken und in meiner Meinung verhaftet bin, lasse ich das gar nicht zu, sondern ich will einfach nur meinen Stil. Das finde ich das Spannende am Diskutieren oder auch am freundschaftlichen Streiten sozusagen. Das findet aber mit den Lehren, mit denen ich mich beschäftige, findet das nicht statt. Deswegen habe ich da eigentlich keine Angst oder irgendwas. Oh, hier kommt gerade mein Reminder. Atme und sei dankbar.
Sehr gut.
13:30 Uhr, den habe ich leider vergessen auszumachen. Deswegen hat es hier mal gerade.
Das danke für den Reminder. Ich mache das jetzt auch mal eben kurz.
Können wir mal machen, ja.
Tja, Alex, jetzt können wir meinetwegen noch 2 Stunden weitermachen. Ich bin wieder da. Danke für den Reminder, sehr gut.
Ja, das ist total, wenn der so unerwartet aufpoppt und dann holt er dich da gerade raus, wo du bist und dann machst du halt wirklich so einen tiefen Atemzug, zwei und dann, und wer sich jetzt fragt, ja, für was soll ich denn gerade dankbar sein? Ey, sei dankbar dafür, dass du tief einatmen kannst. Sei dankbar dafür, dass du frische, saubere Luft einatmen kannst. Sei dankbar dafür, dass du ein Dach über dem Kopf hast, wo es gerade nicht reinregnet. Dass du nicht frieren musst. Ey, man findet sofort was, wofür was man dankbar sein kann. Und Dankbarkeit macht Frieden in der Seele. Das ist total schön.
Oh ja, du sagst es.
So, wie kriegen wir jetzt? jetzt haben wir hier den Deep Dive, den Deep Dive machen wir gerade. ich habe zum Thema, es hat sich gewandelt mit der Technik und so weiter. Ist das, was man, also was früher Erfolg war, sind heute vielleicht so ein bisschen die Anzahl der Follower. Das ist dieses Rattenrennen, ne? Dass man Zahlen hinterher rennt, ne? Dann sind es die ersten 100 Follower, dann sind es die ersten 1000 Follower. Und dann müssen es 10.000 sein. Und dann guck mal, oh, der Kollege, der macht aber genau das gleiche wie ich. Der hat 35.000 Follower. Wie hat denn der das geschafft? Und dann hast du vielleicht irgendwann 35.000 Follower. Dann denkst du, du brauchst aber 100.000 und so weiter. Und das Geile ist, Zahlen sind ja unendlich. Das ist ja infinity.
Wollte ich gerade sagen, der, der die 100 hat, sagt, ach, so eine Scheiße, da ist einer, der hat. Und wann hört das auf? Weil Cristiano Ronaldo mit 271 Millionen Followern vielleicht, ich weiß nicht. Ja, ja, ja klar.
Hast du das manchmal auch, dass du das, nee, das hast du glaube ich nicht mehr, oder? Dass du denkst so, du musst da jetzt noch irgendwas aufbauen. Bei dir, ich glaube, also ich kenne dich ja jetzt noch nicht so gut, aber ich habe so das Gefühl, bei dir herrscht mittlerweile auch das Sein vor und die Freude am Tun, oder?
Ja, das freut mich, dass es so aussieht. Nein, ja, 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 ich glaube, ich darf ja sagen. Aber es ist durchaus eben so, dass ich auch, dass ich immer wieder davon so ein bisschen weggebracht werde, weggetriggert werde, weil ich mir überlege, sag mal so, ich habe durchaus Zeiten gehabt, da war ich präsenter in Kreisen der Erfolgreichen. Da habe ich mich einfach im Kreis der Erfolgreichen sehr viel mehr, allein auch was die aktive Zeit habe ich mich dort aufgehalten, so, weil es Projekte gab, an denen ich gearbeitet habe. Und natürlich irgendwo auch eine bewusste Entscheidung, jetzt beispielsweise für mich nicht in Berlin zu wohnen, sondern in Münster. Aber man kann sich nicht ganz, oder ich kann mich nicht ganz frei davon machen, dass es nicht auch häufig Gedanken gibt, vielleicht nicht mehr so dazu zu gehören. Oder eben aber zu merken, ach guck mal, da habe ich einen neuen Song gerade, den möchte ich jetzt nochmal rausbringen und da mache ich auch ein Video zu und jetzt, ja, lese ich mir mal ein paar Sachen an, guck mir ein paar Tutorials an, wie schalte ich wann Werbung, wie macht man was, wie kriegt man die Sachen so viral, so ein bisschen auf die Straße. So, und da renne ich immer wieder regelmäßig auch in diese kleinen Fallen rein und bin da dann auch tatsächlich getriggert von diesen, von Zahlen. Absolut. Und schaue, wenn ich was gepostet habe, absolut, also es ist ein super Gefühl, wenn man das Gefühl hat, oh, das war jetzt echt ein ganz gutes Post. Ich habe häufig genug, da heißt, ich habe nicht die richtigen Worte gefunden. Hashtags sind nicht gut und das auch nicht. Aber im Moment war nicht mehr drin. Ich habe es gerade nicht geschafft. Ich muss jetzt gleich noch einkaufen und dann muss ich die Kinder vom Fußballtraining abholen. Und dann ist sowieso gerade, ich bin müde, ich kann, mehr war jetzt nicht drin. So, dann gibt's Sachen, das finde ich richtig gut. Und dann gucke ich rein, denke, warum performt denn dieses Post jetzt gerade nicht? Und falsche Uhrzeit, falsches dies, falsches das. Kann ich mich nicht von frei machen, merke aber, dass ich das möchte und dass ich auch mehr denn je, ich möchte den Fokus ganz klar aufs Createn. Und damit meine ich jetzt nicht das digitale Createn unbedingt, also sprich den ganzen Tag Content createn, sondern ich möchte versuchen, wieder mehr selbstständig zu denken. Das ist tatsächlich bei mir durch Zahlen, durch Gucken auf die Mechanismen und versuchen, sie zu verstehen auch. Das ist da auf der Strecke geblieben. Wirklich selbstständiges, selbstbestimmtes Denken. Morgens die ersten Stunden des Tages damit verbringen, einfach zu schauen, was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Wo bin ich hier gerade? Und was treibt mich wirklich um? Und ich lese gerade ein paar ganz interessante Bücher. Julia Peklo, Wir Internetkinder. Ist übrigens ein sehr, sehr tolles Buch, was mich gerade sehr inspiriert. Schicke ich dir gleich mal einen Link zu. Wie kriege ich es hin, wirklich gerade in den ersten Stunden des Tages kreativ zu sein? Und das muss nicht immer ein neuer Song sein, sondern das müssen einfach mal wieder die Dinge sein, die mir nicht von außen so suggeriert werden, so macht man das und machen die anderen doch auch so. Sondern was wirklich so aus mir herauskommt. Und das bedeutet für mich auch mutig sein, weil ich natürlich auch, lief immer ganz gut in den letzten 30 Jahren und möchte man ja auch nicht komplett aufs Spiel setzen. Und doch sehe ich eine absolute Notwendigkeit und eben auch große Freude dran, da ja im nächsten Jahr spätestens mehr reinzugehen.
Ja, und es gehört ja auch, im Grunde genommen gehört, man muss es sagen, es gehört zum Handwerkszeug dazu. Also man muss sich natürlich nicht, man muss das alles nicht machen. Aber irgendwie, wenn man das Gefühl hat, ey, ich würde gerne damit mehr Leute erreichen, sei es bei mir durch Vorträge oder Impulse, sei es bei dir durch Songs, durch Lieder, dann gehört es zum Handwerkszeug dazu, dass man diese Kanäle bespielt oder sich zumindest einen Kanal rausnimmt, den ich sage, okay, den, also würde ich persönlich jetzt empfehlen, aus meiner Sicht, lieber einen Kanal richtig intensiv bespielen, richtig in Anführungszeichen, als mehrere Kanäle so halbherzig, das habe ich am Anfang auch, dann hatte ich noch Twitter, dann habe ich noch mehr Facebook gemacht, dann hatte ich Instagram, dann TikTok habe ich gar nicht erst damit angefangen, da war ich dann weise genug zu sagen, ey, das fange ich jetzt nicht auch noch an und lalala. Mhm. Und dann nächste Woche kommt wieder ein anderer Kanal um die Ecke, der dann der neue heiße Scheiß ist. Und vielleicht fange ich auch noch mal was Neues an in meinem Leben, aber vielleicht ist Instagram auch so das letzte Medium, was ich bespiele. Wer weiß das schon. Aber du hast auch gerade von neuen Songs gesprochen. Es gibt einen neuen Song von dir und der heißt The Last Song. Und da sehr, sehr schönes Stück in Dänemark gefilmt. Frage Nummer eins, du hast ja auch in deinem, wenn man deinen Namen sieht, als Logo hast du ja auch diesen Querstrich durchs U durch. Hast du da irgendwie skandinavische Wurzeln?
Wurzeln leider nicht, muss ich sagen, aber große Affinität. Also tatsächlich, ich glaube, meinen ersten Geburtstag habe ich mit meinen Eltern in Dänemark an dem Ort gefeiert, wo große Teile des Videos jetzt gedreht worden sind. Und ich fahre da halt mit der Familie hin. Ich fahre alleine hin, um zu schreiben. Ich mag halt diese Stille, diese Reinheit da oben, diese Landschaft und das Drumherum, da muss ich nichts können, da muss ich nichts sein, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber es ist in der Tat so und deswegen auch in dem Video die Reise dorthin, um das mal so ein bisschen zu überprüfen. Ist das, ich war länger nicht dann jetzt auch da, anderthalb Jahre, und um so ein bisschen zu schauen, so ist das alles noch so. Mhm. Und, ich würde sagen, ja.
Und was hat es jetzt mit dem Last Song auf sich? Ist das wirklich der Last Song?
Also es ist schon so, dass ich den Song geschrieben habe. Der schrieb sich so auf einmal selber. Du kennst das ja vielleicht. Dann hat man was und dann der Text war auf einmal da. Und denkt man, das war jetzt zu einfach. Kannst du so, da muss man nochmal richtig reingehen. Nee, sollte so sein. War halt einfach da. Wollte raus. Und da geht's in der Tat so ein bisschen darum. Ich weiß nicht, ob es der Last Song ist, es ist mit Sicherheit nicht, ich werde immer weiter Musik machen, aber es ist vielleicht der Last Song, der letzte Song, an den ich eben so diese Erwartung knüpfe, dass, und selbst auch wenn ich es immer etwas anders gesagt habe, ich mache das nur für mich, das muss kein Erfolg sein in Zahlen, war es doch so. Es war der letzte Song, bei dem ich, oder ist es der letzte Song, bei dem ich Gefahr laufen möchte, dass sich so ein bisschen Zynismus darin einschleicht, zu sagen, naja gut, ich gucke vor allen Dingen dahin, welche Freunde und Kollegen den Song nicht geteilt haben, anstatt mich darüber zu freuen, wer ihn denn geteilt hat. Ich will nicht sagen, dass ich da so voll reingefallen bin, aber es sind so immer mal wieder so Gedanken. Und vor allem ist der letzte Song, an den ich die Erwartung knüpfe, dass er mich zum glücklicheren Menschen macht, sondern oder der vermeintliche Erfolg mich zu einem glücklicheren Menschen macht, sondern ich wirklich versuche wieder an diese Reinheit da wieder hinzukommen, an dieses Proberaumgefühl, dieses erste Mal Musik machen und der Welt davon schon erzählen wollen, aber eben im Rahmen der eigenen natürlichen Möglichkeiten. Als ich meine erste Band hatte und meinen ersten Song geschrieben hatte mit 16, konnte ich ja auch nicht direkt eine Anzeige in der Bildzeitung schalten am nächsten Tag und sagen, oder den gesamten Werbeblock kaufen und sagen, das ist übrigens mein erster Song. Mhm. Diese Natürlichkeit da wieder so ein bisschen zurückzubringen, das ist eigentlich die Geschichte hinter The Last Song tatsächlich. Ja.
Schönes Ding. Und ich würde sagen, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen gebrainstormt und ich habe dich gefragt, Jan, hättest du Bock in der Heldenstunde live zu musizieren? Und du hast sofort gesagt, yes. Ja, voll die geile Idee, würde ich gerne machen.
Jawohl.
Und da freue ich mich jetzt total drauf. Und ich versuche mal, also ich, ganz ehrlich, ey, du hast mich vorhin netterweise als Musiker angesprochen. Ich kann ein bisschen Keyboard spielen. Ich habe früher ein paar Texte geschrieben und Beats produziert, aber ich würde mich niemals als Musiker, und ich kann mittlerweile ein bisschen Handpan spielen, ich würde aber immer noch nicht sagen, ich bin Musiker, deswegen ist es mir jetzt eine große Ehre, mit einem Musiker zusammen musizieren zu dürfen. Ich würde ein paar kleine Töne zu sponsoren hier aus dem Heldenstundenstudio.
Großartig.
Freue ich mich total drauf. Ich hole mal gerade die Schüssel her.
Ja, ich stelle das Mikro mal so ein ganz bisschen anders hin, wenn es ein bisschen knarrt, dann wisst ihr Bescheid. So, mal eben gucken. Ah, so könnte es was werden. So. Mal gucken, schauen wir mal. Ein bisschen drehen vielleicht noch so. Ja. Kannst du mich hören, Alex?
Ja, ich kann dich hören, ja.
Ja, diese Technik, du. Herrlich. Komm, wir viben mal so ein bisschen auf den Akkorden.
Ja.
Yeah. Like a worn-out silhouette. Or a question I don't get. It's coming over me. Friend, fool, melody. Hidden under sheets of people I don't meet. They might have heard of me. And sure if they'd agree. This world a mark upon my heart. For everyone to see. Here I go, here I stay, I hear it call my name. This brand new song might be the last one I hear before I'm gone. This is my favorite sound I hear. No one is around. Oh yeah.
Ich glaube, ich hatte eine, wie bei so einem Musikspiel, wo du so eine Trefferquote machen musst, wo so die Punkte runterfallen, weißt du?
Ja.
Ich würde sagen, so, ja, 60%. Also ein guter dritter Platz, würde ich sagen.
Aber wir waren noch gerade dabei, Alex. Das können wir doch nicht in Zahlen.
Stimmt,
das können wir doch nicht in Zahlen. Es fühlte sich super an.
Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht.
Ich habe noch nie mit jemandem gemeinsam mit einer Handpan gespielt. Und ich habe ja auch sowas Ähnliches wie eine Handpan. Und das hat mich jetzt ja auch, wenn du mit dem Leander, wenn ihr beiden da, das hat mich ja dann doch auch, ich habe mir die genau zu Beginn des ersten Lockdowns gekauft. Und das war auch super und auch mal mit in den Wald genommen und so. Aber ich habe sie dann so ein halbes Jahr wieder nicht angefasst. Das ist blöd irgendwie.
Mhm.
Und ihr habt mich da auf jeden Fall wieder auf die Fährte gebracht.
Das ist ein total schönes Instrument.
Und ich habe da, glaube ich, auch noch ein paar Fragen. Also ich tauche da, glaube ich, auch jetzt, es ist halt einfach etwas, was uns auch so ein bisschen von gelernten Faden auch so abbringt, ne? Also mit einer Gitarre und so ist alles wunderbar und Keyboard und Beats und so, aber dieses Instrument macht irgendwo auch was ganz Eigenes.
Ja, es ist ja irgendwas für die Seele ist es, ne?
Ja.
Kommst in den Flow rein, driftest damit und...
Das ist richtig schön, ja. Total.
Ja, das machen wir mal. Das machen wir mal.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bringe mal die Decords zu dir ins Studio und dann ziehe ich mir mal die Akkorde rein und dann spielen wir das mal.
Dann nehmen wir das mal auf.
Ja, das ist total cool.
Großartig.
Ja.
Schön, Mensch.
Mein Lieber.
Ja.
Ich glaube, wir haben einen schönen Bogen geschlagen.
Ich hoffe. Ich rede ja immer so viel, Alex, ne?
Ich rede immer so viel. Zwei, die gerne und viel reden, haben sich gefunden.
Aber das ist eine große Ehre, wenn man dann auch noch von jemandem wie dir gefragt wird und dann auch noch so losquatschen darf. Und der, ach Mensch, ja.
Aber ich fand's ich wirklich, also Musik als Emotionsträger und Projektion in diese Branche, darüber mal zu sprechen, das war mir echt auch ein großes, großes Bedürfnis, weil ich rückblickend halt auch so viel selbst da rein interpretiert habe und projiziert habe, früher vor allen Dingen. Und mich darüber mal auszutauschen, wie hatte jemand, der im ähnlichen Jahrgang aufgewachsen ist, so mit ähnlichen Influenzen sozusagen, ne? Wie hat der das wahrgenommen? Leander ist 10 Jahre jünger, der würde eine ganz andere Geschichte wahrscheinlich dazu erzählen, ne?
Das glaube ich auch.
Ja.
Und naja, und es ist, glaube ich, so schön, zu auch sagen zu können, und das, oder ich kann es zumindest so sagen, dass es einfach, es ist eine Branche und es ist ein Wirtschaftszweig und der je nach Zeit auch ein sehr, sehr, sehr lukrativer Wirtschaftszweig eben auch sein kann. Aber es basiert eben immer auf so einer, auf einem Erleben, warum man damit mal angefangen hat. Und da kenne ich kaum jemanden, der nicht das irgendwo für sich definieren kann. Und was ich vorhin mal sagte, so, dass man, um zu vermeiden, in so einen Zynismus zu verfallen, der vielleicht damit zu tun hat, dass man sagt, ach, man könnte damit ja vielleicht ein bisschen mehr zählbaren Erfolg haben, zu begreifen, so, dass Popmusik zum Beispiel war immer irgendwo auch was für junge Leute und dass man halt dann mit 47 nicht mehr alles kapieren muss und auch nicht mehr mit allem connected und auch nicht in allem mehr so wahnsinnig gut sein muss. So, das kann auch ganz befreiend, kann auch ganz befreiend sein, so, dass man immer noch da, dass man dann immer noch so Sachen mitmachen darf und auch so seine Nische vielleicht hat. Aber sich einfach mal so in den 30ern denkt man, ja, ich muss in allem irgendwie so mitreden können. Ey, und ich kann halt nicht mehr mitreden, wie man heutzutage welche, keine Ahnung, die besten Reels dreht und so. Und trotzdem aber nicht zu sagen, deswegen finde ich es doof, sondern zu sagen, oh, ich gucke mir das ganz gerne mal an. Aber seid mir nicht böse, wenn ich ein bisschen früher abhaue von der Party, weil ich bin ja schon alt, ich muss ja auch mal jetzt, ne, muss auch jetzt auch mal mich hinlegen.
Ja, I can feel you komplett.
Ja, süß. Ja. Und das ist so, glaube ich, wenn man da so weiter drin schwingen kann, dann kann man, glaube ich, echt Spaß haben auch. Ne?
Auch, und ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Das ist ein schöner Schlussimpuls, dass man damit so, und so kann vielleicht auch jeder, der das jetzt gehört hat, für sich so seinen Frieden finden mit den Sachen, ne? Sind Dinge wie Spotify gut? Sind die schlecht? Ist die Allverfügbarkeit gut? Ist sie schlecht?
Genau.
Sie ist weder das eine noch das andere, sondern auch alles hat Potenzial und es ist am Ende das, was wir draus machen und das, was wir da rein interpretieren, das ist es dann am Ende.
Und das ist das Schöne auch an deinem Format, dass dieses Format offen ist, dass man, indem man darüber spricht, ohne eine, vielleicht auch mit einer völlig freien oder sehr offenen Meinung da reinzugehen oder mit so Ansichten und Anstößen, um dann einfach im Gespräch darauf zu kommen, warte mal, vorhin hätte ich noch gedacht, es war so, aber eigentlich jetzt in diesem Gespräch sind für mich ganz neue Türen aufgegangen. Und das finde ich eine sehr wertvolle, das ist generell an dem Podcast-Format finde ich sehr, sehr wertvoll, aber das ist natürlich auch, wenn man bei dir mal deine mittlerweile fast 150 Folgen, glaube ich, da ist ja wirklich für jeden was dabei, also nicht nur eine Folge, das ist schon toll. Also, vielen Dank.
Vielen lieben Dank für das Feedback. Lieber Jan Löschel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war mir eine Ehre, zu musizieren mit dir. Ein großer, großer Spaß, auch teilweise diese Reisen in die Vergangenheit zu machen. Das ist ja auch was einen verbindet. Und das ist schön, dass auch mal wieder so die Emotionen, die hochkamen, und vielleicht haben wir das auch transportieren können nach draußen. Jeder hat ja seine eigene Geschichte, die er damit verbindet. Klar. Und ich glaube, wir haben einen schönen Bogen gespannt. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir sehr für die Einladung. Eine große Freude.
Ich verlinke natürlich die Website von Jan Löschel in den Shownotes. Und darf ich einen Spotify-Link Oder lieber auch einen YouTube-Link zu deinem, also mach einfach beides, die Musik und das Video.
Du, wenn du den Platz hast, Alex.
Aber selbstverständlich. Und natürlich hört mal bei 3 Fragen von Elvis rein. Das ist der Podcast vom Jan, bei dem ich vor kurzem auch zu Gast sein durfte. Ihr findet den Leander da, ihr findet die Lara da, also ihr findet die ganze Mainzer Spirit Bubble.
Ja, das ist auch krass, stimmt. Jan. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Sehr schön, sehr,
aber
sehr
auch
schön.
Fußballprofis habe ich bei dir gesehen. Natürlich viele Menschen aus dem Musik- und Showbereich, also sehr, sehr deep, sehr schön in die Tiefe gehend. Man hört dir sehr, sehr gerne zu. Ganz tolles Format, lieber Jan.
Ach, schön. Vielen, vielen Dank.
Herrlich. Und wir hören und sehen uns im neuen Jahr. Also wir haben jetzt das Jahr recorded zwischen den Jahren, während den Rauhnächten. Was haben wir heute? Den 27. Dezember oder irgendwie sowas?
Der 28.
28. schon, der 28.
Das ist das Gute an der Zeit zwischen den Jahren. Man vergisst ab und zu mal, wo man so.
Und so soll es auch sein. Ehrlich. Kann so genau ein bisschen so. Schön flowen. Finde ich fantastisch. Absolut. Aber die Folge wird auf jeden Fall im Laufe des Januars euch erreichen. Und ja, und somit haben wir einen schönen musikalischen Start auch ins neue Jahr. Lieber Jan, auf bald.
Auf bald. Vielen Dank, Alex.